Moin, liebe Weinhasen, und herzlich willkommen zu Halbtrocken, dem Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinlein. Mein Name ist Timo Wolf und in diesem Podcast geht es auch um Wein. Wie funktioniert Wein und was ist die Faszination? Und warum liegt im Wein eigentlich die Wahrheit? Dazu lade ich jede Woche verschiedene Gäste vor das Mikrofon, die vielleicht noch keine Ahnung vom ältesten Kulturgut der Welt haben, aber jede Menge Lust und Durst. Der Wein ist dabei der Katalysator, um an die Geschichten meiner Gäste zu kommen. Kurz gesagt, ich fülle sie ab und guck mal, was sie so erzählen. Genug gesabbelt, jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo liebe Weinhasen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Halbtrocken, der Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinlein. Heute bin ich bei einer, ja, beim Kollegen zu Gast sozusagen. Johannes trinkt Wein. Ihr werdet ihn alle kennen, wenn ihr diesen Podcast aufmerksam verfolgt, dann werdet ihr auch seine Sachen sicherlich sehen und anhören, denn er ist auch visuell vertreten und heute machen wir ein bisschen was zusammen. Heute gibt es auch statt drei Weinen sogar vier Weine. Wir haben jeder zwei mitgebracht und sind heute in Hamburg bei Johannes zu Hause. Vielen Dank für die Einladung. Ich sage herzlich willkommen.
Timo, vielen Dank, dass ich auf deinem Podcast hier sein darf. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und auch auf die Weine.
Ja, voll gut. Ihr seht vor allen Dingen jetzt auch per Bild, es gibt nicht nur einen gut aussehenden Menschen im Wein, es gibt sogar zwei. Also es gibt Hoffnung für unsere Branche. Ja. Ihr seht, es sind nicht nur alte, verstaubte, weiße Männer, wie man immer erwartet bei Wein.
Ich hatte wirklich früher so eine Vorstellung von der Weinbranche, bevor ich bin erst seit zwei Jahren in der Branche praktisch aktiv. Und ich hatte wirklich so von irgendwie so ein, von dem Winzer, der irgendwie 60 Jahre alt ist, einen langen Bart hat und
dicke Knollnase.
Und also, ja, das war irgendwie, und inzwischen kann ich es gar nicht mehr nachvollziehen, weil man jetzt natürlich ganz, ganz viele andere Gesichter damit verbindet, aber ja.
Also ich habe das tatsächlich, also ich bin jetzt ja auch keine 20 mehr, aber ich habe das tatsächlich auch heute noch häufig, dass ich irgendwo zu Terminen komme und die Leute sagen, ja, was machen Sie hier? Ja, ich bin der Weinonkel. Ach, okay, da hatten wir jetzt irgendwie jemand anderen erwartet. Aber es ist ja auch ganz angenehm.
Ich finde es total cool, ja.
Finde ich auch gut, dass es so viele junge Leute auch gibt, die sich mit Wein beschäftigen und auseinandersetzen und die Tradition und das Wissen irgendwie fortführen.
Ja, ja, ich glaube, durch die Personen wird es, also die Personen entwickeln es ja weiter und transportieren es weiter. Und im besten Fall, wenn wir viele coole offene Winzer haben und Leute aus den Medien und so weiter, die darüber eben sprechen und die darüber berichten, bringen wir das ganze Thema nach vorne.
Ja, finde ich auch. Ja. So, du machst den, ich nenne es mal Kanal Johannes trinkt Wein.
So ist es, ja.
Und bist damit auf YouTube, glaube ich, aktiv?
Genau,
bei Instagram?
Ich bin auf YouTube aktiv. Das ist immer noch so ein Hin und Her. Also da wäre ich gerne aktiver. Meine Hauptplattform ist Instagram mit den klassischen Reels, also Videos im Hochformat, die irgendwie 90 Sekunden gehen, in letzter Zeit gerne auch mal ein bisschen länger. Und YouTube und auf TikTok bin ich auch. YouTube ist für mich die Plattform, wo ich eigentlich die besten Inhalte posten kann, die aber auch am anspruchsvollsten ist, um dann da eine ansehnliche Reichweite zu bekommen. Und es muss halt viel teurer und aufwendiger, dort ein gutes Video zu produzieren, als eben für TikTok oder Instagram. Und deshalb kämpfe ich damit immer noch so ein bisschen.
Ja. Also teurer, weil der Aufwand größer ist, weil es besser sein muss, oder?
Genau, ja. Also es muss im besten Fall mehr passieren. Du musst nicht unterwegs sein, aber ich habe halt schon so ein paar auch längere YouTube-Videos gedreht, wo ich dann mit meinem Kameramann eben irgendwo hingefahren bin. Dann hast du dann eine Hotelübernachtung, du hast die Kosten, also du hast die Kosten für ihn, danach im Editing, du hast die Übernachtungskosten und dann hast du halt schnell mal da irgendwie 1.000, 2.000 Euro für ein Video investiert, was dann halt irgendwie 5.000 Aufrufe bekommt. Mhm. Und das ist dann natürlich im Vergleich zu Instagram.
So, ja, verstehe ich.
Aber da muss man investieren und das wird auch noch mehr kommen.
Ja, liebe Weingüter, die zuhören, also wenn ihr investieren wollt, sprecht Johannes gerne an. Ich glaube, das ist gut investiertes Geld und erreicht eine gute Zielgruppe auf jeden Fall. Wie bist denn du dazu gekommen? Wie kommt man, du bist ja, wie alt bist du jetzt?
27.
27. Mit 25 bist du damit gestartet. Wie kommt man auf die Idee, ich mache jetzt einen Weinkanal?
Also ich bin Quereinsteiger in der Branche. Ich war ich hatte immer schon so ein Faible für Genuss und habe mich da auch schon mit verschiedenen Themen auseinandergesetzt, habe auch immer gerne gekocht und dann fing das irgendwie an, dass ich zu Beginn irgendwie mit Cocktails mich da so ein bisschen reingefuchst habe, coole Cocktailkreationen erstellt habe, mir so eine eigene Heimbar aufgebaut habe. Dann fand ich so Feinkost, Käse, Zigarren fand ich auch schon immer spannend. Mhm. Und beim Wein bin ich einfach so ein bisschen hängen geblieben, für mich als Leidenschaft, weil wir da in meinem Heimatort in der Nähe von Frankfurt, Hofheim heißt es, am Taunus, hatten wir so einen, oder den gibt's immer noch, so einen kleinen, wirklich so einen kleinen eingestaubten Laden, der von einer über 80-jährigen Frau geführt wird. Ihre Kinder, ihre zwei Kinder, ja, managen im Rheingau einen kleinen Weinberg. Die haben auch eine eigene Weinlinie. Und ansonsten, ja, und sie ist halt im Geschäft und berät. Und das ist, also dieser Laden, da geht mir jedes Mal das Herz auf, weil da so viel Leidenschaft drin steckt und so viel Liebe. Und zu ihr bin ich dann immer gegangen, deshalb hat mir mein Opa gezeigt, diesen Laden. Und das war dann schon, glaube ich, so mit 16, 17. Und dann war ich 2 Stunden im Laden. Sie hat mir alles erklärt. Egal, du musst ein Stichwort musstest du ihr hinwerfen. Und dann hat sie dir 1 Stunde halt über die Korken und warum Korken heutzutage schlechter sind und so weiter und wie das früher war, erzählt. Und dann habe ich halt am Ende zu der Zeit dann irgendwie 1 oder 2 Flaschen Wein dann für 8 Euro gekauft. Aber das darum ging es irgendwie gar nicht, ne? Und das war dann so der Beginn. Dann hatte ich das Interesse. Dann habe ich mal eine Weinprobe für meine Freunde organisiert. Dann mal für meine studentische, für meinen Verein, in dem ich da war. Und so hat sich meine Weinlaufbahn ergeben. Beruflich war ich da eigentlich anders orientiert. Begonnen mit einer Berufsausbildung in der Bank als Bankkaufmann. Hab dann Wirtschaftsinformatik in Darmstadt studiert und wollte dann eigentlich so in diesen Unternehmensberatungssektor rein.
Schön so PwC.
Ja, genau. Und dann bin ich auch direkt im ersten Semester in die studentische Unternehmensberatung dort. Das war echt cool. Da hast du halt solche Projekte schon umgesetzt, hast dafür auch Geld bekommen, nur halt unter diesem studentischen Deckmantel. Und dort habe ich dann den Moritz kennengelernt, der schon fertig war mit dem Studium, der da schon sehr erfahren war und der dann selbst gegründet hat. Und wir haben uns sehr gut verstanden. Ich habe für ihn als Freelancer dann für seine Firma gearbeitet. Und dann hat er 2020, war das genau, Anfang 20 oder Ende 2019, hat er gesagt, hey, ich gründe jetzt eine GmbH mit einem Geschäftspartner. Wir hätten mich gerne als Vollzeitmitarbeiter mit dabei. Und ja, dann fing an, mein Lebenslauf ein bisschen schief zu werden. Dann habe ich gesagt, gut, ich pausiere mein Studium, fahre mit den Jungs nach Berlin und wir probieren es aus. Und es hat dann aber ganz gut funktioniert. Studium habe ich letztendlich dann abgebrochen. Und dann bin ich eben, dort war ich im Marketing unterwegs. Wir haben Personal Branding auf LinkedIn angeboten, so als erste in Deutschland für CEOs oder Gründer oder Gesellschafter eben. Und da habe ich dann viel, in dieser Zeit habe ich sehr viel Selbstvertrauen dazu gewonnen. In Berlin lernst du dann Leute kennen, die eben auch gegründet haben, wo ich dann dachte, okay, die sind jetzt gar nicht so viel krasser als ich. Ich dachte immer,
kochen alle nur mit
bevor,
Wasser.
Genau, bevor ich gründe oder mich selbstständig mache, muss ich erstmal jeden Fehler gemacht haben, muss ich der Profi in einem Segment sein. Und da habe ich so ein bisschen die Angst davor verloren, gleichzeitig so ein bisschen die Fähigkeiten erlernt, Prozesse bei uns im Unternehmen aufgebaut, wie man auch strukturiert so eine Personal Brand für ein Thema aufbauen kann. Und jetzt fügen sich die beiden Welten zusammen. Wir haben dann drüber gesprochen, ob ich jetzt mit Anteilen in das Unternehmen reingehe. Das war eigentlich immer mein Ziel. Unfassbar geiler Job nach wie vor. Aber ich habe mich halt immer gefragt, warum es auf Social Media so wenig zu dem Thema Wein gibt. Und die Sachen, die es gibt, richten sich häufig eher an die Leute, die eh schon in der Branche sind oder die sich eh schon auskennen. Und für mich selbst habe ich eigentlich immer nach einem Kanal gesucht, der einfach locker aufbereitete, einfach zu verstehende Videos macht, wo man ein bisschen was über Wein lernt. Und habe da eben dann die Nische gesehen, das Potenzial auch gesehen. Und das hat mich so gereizt, dass ich dann, obwohl ich da sehr gerne als Gesellschafter auch mit in die Firma reingegangen wäre, ich konnte an nichts anderes mehr denken und habe gedacht, ich probiere das jetzt aus. gib mir ein Jahr Zeit. So viel hatte ich an Ersparten mir beiseite gelegt, um meine Lebenshaltungskosten zu decken. Und gib jetzt einfach mal Vollgas. Fang einfach mal an mit Videos und schau, wie es sich entwickelt. Und so bin ich jetzt.
Ja, Glückwunsch, was ich heute mache. Also, mutiger Schritt, und ich kann das total gut nachvollziehen. Also ich habe das genauso immer gesehen wie du. Es gibt total viele Angebote für Leute aus der Branche. Alles ist immer oft sehr nerdig und so im Detail, so habe ich es zumindest immer empfunden und tue ich auch heute noch, dass ich schon nach Sekunden abschalte, weil ich denke, boah, es ist ja, du schläfst ja ein, wenn du das liest, ja, als Fachmann schon. Und der Verbraucher wird häufig nicht abgeholt. Ja. Und es wird alles zu verkompliziert, ne? Ich glaube, das ist auch ein großes Problem häufig in der Gastro-Szene, bei den Sommeliers, dass es so kompliziert gemacht wird, dass, ich meine, Lieschen Müller ist mein berühmtes Beispiel, wenn die kommt, die will einen lustigen Abend haben. Die hat vielleicht gerade das Date ihres Lebens. Für die ist das Essen sicherlich auch wichtig, aber das Trinken auch. Aber es ist halt vielleicht gar nicht der Mittelpunkt so, ne? Ja. Deswegen muss man es gar nicht so verkomplizieren, ja, immer, ne?
Ja, das ist genau meine Rede, ne? Und es ist häufig, dass dann diese Leute eher abgeschreckt werden und denken, okay, dafür muss ich erst studieren, um das irgendwie, um mich irgendwie über Wein zu sprechen zu können oder Wein wertschätzen zu können. Und das ist halt nicht der Fall.
Ja.
Also es macht Spaß, sich damit zu beschäftigen und immer wieder Neues darüber zu lernen. Aber ich finde es wichtig, dass es vollkommen okay ist, auch für mich als jemand, der da halt Videos zu macht, zu sagen, okay, ich weiß halt nicht alles und es gibt immer Sachen, die ich neu dazulerne. Und ich stelle.
Das
halt
kennst du ja aus der Beratung. Man muss nicht alles wissen, man muss nur eine irgendeine Antwort haben, ne?
Ja, genau. Man muss nur gut formulieren.
Ich habe ja früh gelernt, das meiste lernt man durch Probieren.
Ja.
Und das sollte ja jetzt also Stichwort sein, um die erste Flasche zu öffnen.
Ich habe so einen
Kratzen
im Hals.
Ja, wir haben heute,
darf ich, ja?
Ja, ja, mach ruhig. Wir haben heute so ein bisschen, ich glaube, es kommt heute noch ein bisschen Gewitter. Wir haben echt sehr schwüle Luft heute in Hamburg. Jetzt war ja gerade das erste wirklich warme Wochenende. Es ist ja viel zu warme Wochenende. Wir haben hier in Hamburg, glaube ich, 23, 24 Grad gehabt. Das ist sicherlich, man kann sich darüber freuen, es genießen. Mit etwas gesundem Menschenverstand weiß man natürlich, dass das eine ganz negative Entwicklung ist, aber wir können es leider eh nicht ändern. Und ja, heute wird es gewittern, glaube ich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns abkühlen.
Zumindest gibt es dann die ersten großen Lagen aus der Nähe Hamburg.
Ja, ja, genau. Von den Landungsbrücken. Was hast du Schönes gezaubert?
Ich bin heute auch einfach mal in den Keller gegangen und habe überlegt, auf was ich Lust habe,
ja,
und worüber man vielleicht sprechen kann. Als erstes habe ich jetzt einen deutschen Schaumwein, einen deutschen Sekt mitgebracht. Ich bin generell ein ganz großer Bubbles-Fan und trinke auch sehr gerne Champagner, wenn es der Anlass hergibt.
So haben wir uns auch kennengelernt quasi.
So haben wir uns kennengelernt,
Champagner, genau, trinken.
Was? Ja.
Geil, ist geil.
Und ich finde es aber auch, ich finde es auch wahnsinnig cool, was eben aus anderen Regionen kommt, die jetzt nicht aus diesem winzig kleinen Gebiet da aus Frankreich stammen. Und da finde ich eben, ich finde es mega geil, was es für Sekte mittlerweile gibt, was es für aus Italien, für Franciacorta oder auch anderen Gebieten gibt. Und Cava natürlich auch. Und ja, Raumland ist so ein bisschen das Haus, so wie ich es verstanden habe, was in Deutschland den Sekt eigentlich vorangebracht hat.
Ja, das ist so der, ich würde sagen, in Deutschland Nummer 1 Name für Sekt. Ja,
genau.
Kann man, glaube ich, so einfach verpacken.
So früher war das vielleicht eher nur ein Produkt, was man aus den Trauben gemacht hat, die man jetzt für keinen Wein verwenden wollte. Und das ist so erzählen die Geschichte. Der Volker Raumland hat dann irgendwann beschlossen, ey, ich möchte jetzt mal nach dem Vorbild der Champagne wirklich sehr, sehr gute Trauben hier anbauen und produzieren, um daraus dann einfach einen hochqualitativen Sekt zu machen. Hatte da, glaube ich, keinen leichten Weg, weil Sekt irgendwie immer noch, ich finde immer noch vom Namen her ist Sekt nicht so sexy.
Klingt scheiße.
Nee, ja. Das ist also, und ich finde Cava geil, ich finde Franciacorta, British Bubbles finde ich auch cool.
Früher gab es ja vor vielen Jahrzehnten, als, wir können schon mal vielleicht anstoßen, ja.
Cheers.
Das riecht hervorragend. 2013er Blanc de Noir haben wir da, Pinot Blanc de Noir.
90 Monate auf der Hefe.
90 Monate auf der Hefe, wow.
Da sind die ja, ja, da ist Raum dann irgendwie immer, da sparen sie nicht. Das heißt, 2013 genau kommen die Trauben her. Und dann war er jetzt vor ziemlich genau 2 Jahren, wurde er degorgiert.
Sekt gab es ja früher. Früher gab es noch die berühmte Sektbar. Auf jeder Hochzeit hat die Kapelle gespielt. 15 Minuten, dann gab es eine Pause, dann hieß es, ab geht's an die Sektbar, dann gab es Sekt. Und das war natürlich immer nur Fusel. Und ich glaube, das ist auch das, was, oder das große Problem der Deutschen, dass sie vieles in wahnsinnig gut können, aber auch immer unheimlich stark darin sind, Dinge kaputt zu machen und etwas in billig zu produzieren. Und wenn du siehst, was in Deutschland als Sekt hauptsächlich getrunken wird, und dann denke ich so an Sachen wie Rotkäppchen, ja, was eine Vollkatastrophe ist am Ende des Tages, ja, oder auch solche Sachen wie Mumm, MM und wo ist der Deinhard und was es da alles so gab, das ist halt alles, ja, schade, ne? Es gibt so tolle Produkte und
vor allem beim Schaumwein, ne? Wenn man dann, da hast du nicht nur diese Thematik mit Mehrwertsteuer runter, Flaschenpreis runter, Logistik und so weiter. Und dann bleiben irgendwie ein paar Cent für die Trauben oder für das Produkt am Ende. Sondern beim Schaumwein hast du ja, egal welcher Preis, immer noch, glaube ich, einen knappen Euro Sektsteuer.
Ja, ja, du hast immer bei einer 0,75 Flasche 1,02 Euro. Du hast die 19% Mehrwertsteuer. Das heißt, und manchmal hast du Sekte für 2,22 Euro im Angebot, ne?
Ja.
Also dann bist du da so ungefähr 40 Cent Mehrwertsteuer, dann bist du bei 1,80 grob gesagt und dann noch 1,02 Sektsteuer raus, dann bist du schon bei irgendwie 78 Cent. So, was soll da noch an Flasche, was Transport, Etikett, das ist, da ist gar nichts mehr drin an Wein, ne?
Nee.
Und das ist ziemlich traurig, finde ich. Und ich finde allerdings auch, ist schade, dass die Leute bereit sind für Champagner, dann muss man einfach Chapeau sagen, die Champagner hat es geschafft, ihre Region als wirkliches Luxusprodukt zu vermarkten, ja, als eine der wenigen der Welt. Und ich finde es so schade, dass aber bei anderen Schaumweinen die Leute schon nicht mehr bereit sind, dann wirklich so mal einen Euro in die Hand zu nehmen. Also du sagtest gerade Franciacorta, da gibt es wahnsinnig gute Sachen, ja, die in der Vielzahl oder sehr häufig viel, viel besser sind als das, was in der Champagne produziert, ja, wird. Aber da ist der Deutsche dann schon wieder nicht bereit, 25 oder 30 Euro für eine Flasche auszugeben, ja, weil das Label halt das Falsche ist. So, ne?
Genau, das ist, zeigt so ein bisschen, warum vielleicht auch viel Champagner gekauft wird, warum es da diese riesigen Maisons gibt mit Millionenproduktionen auf dem Preisniveau.
Ja, wenn man weil überlegt, 330 Millionen Flaschen werden ungefähr produziert in der Champagne. Davon macht LVMH, also mit Moët, ungefähr, ich glaube, 60 oder 70 Millionen Flaschen, also 20% des Marktes. Und alleine aus diesen 60, 70 Millionen sind 6 Millionen Dom Perignon. Also da, wo die Flasche irgendwie, ich würde mal sagen, 200 Euro im Laden kostet, wo jeder denkt, wow, ich trinke was ganz Besonderes. Nein, Leute, das sind 6 Millionen Flaschen, das ist ein mega Massenprodukt. Bei Krug ist es dann schon wieder ein bisschen rarer und auch ein bisschen besser. Und Veuve Clicquot macht auch nochmal irgendwie 60, 70 Millionen. Also die beiden allein machen schon irgendwie 40% der Champagner aus. Ja. Ne? Und die, ich glaube, in so einer Flasche Moët sind ungefähr 10 Euro Marketingbudget.
Ja.
Klar, wenn du Scarlett, ja, Johansson weltweit auf die Plakate packst, ja, dann musst du das auch haben, so, ne?
Ich finde das aber auch das finde ich vollkommen in Ordnung. Das spricht seine Zielgruppe an und es ist ein, was die halt geschafft haben, auch durch diese große Auflage, so ein bisschen so wie Starbucks oder sowas auch, dass du halt weltweit, wenn du jetzt einen Champagner trinken möchtest und da musst du kein Profi für sein, weißt du, wenn dir halt Veuve Clicquot schmeckt oder Moët schmeckt oder was auch immer, weltweit kriegst du diese Flasche in guten Restaurants, steht immer irgend sowas auf der Karte.
Immer.
Und es ist auch immer eine gleichbleibende Qualität und das jetzt über Jahrzehnte.
Ja, es ist halt eine Massenproduktion, das ist wie Coca-Cola.
Das ist ein Markenprodukt, genau. Und bei Markenprodukten zahlst du halt immer auch für diese Sicherheit oder für dieses Label mit.
Ich bash das immer so ein bisschen. Ich will fairerweise sagen, dass die natürlich neben ihren Einstiegsqualitäten auch noch ein paar ganz tolle Sachen im Sortiment, ja, haben. Und auch die Jahrgangschampagner und so weiter, die sind alle ganz wunderbar. Muss man schon sagen. Aber wenn ich in einem Restaurant bin, das heißt Aperitif, und es gibt eine der großen Marken, dann trinke ich was anderes. Das trinke ich nicht.
Ja?
Ja, es ist, das auch,
also, weil es dir einfach nicht schmeckt, oder?
Es schmeckt mir nicht. Preis-Leistung stimmt für mich nicht. dann bin ich wirklich, das sind Produkte, wo ich sage, da macht es, wenn man schon so viel Geld ausgibt, und ich finde viel Geld für sowas ausgeben völlig legitim, dann aber für, da kannst du besser 50 Euro, oder das ist ja noch nicht mal so, so eine Flasche kostet ja im Restaurant
immer
so zwischen, je nachdem wo du bist in der Welt, zwischen 79 und 120 Euro, dann kannst du in jedem Fall immer besser ein Franciacorta, ein Raumlandsekt, einen hochwertigen Cava oder was ich das, du wirst immer die bessere Qualität kriegen als dieses industriell hergestellte Produkt aus der Champagne.
Ja, das stimmt.
Das ist bei Champagner, wenn du Champagner trinken willst, also die meisten Leute, die Champagner trinken, trinken es ja auch nicht, zumindest die diesen Champagner trinken, trinken es ja aus Prestigegründen.
Genau.
Wenn du Champagner trinken willst, dann musst du eigentlich immer gleich noch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, um was Vernünftiges zu trinken.
Ja. Ja, oder, das habe ich ja selbst noch nicht geschafft, aber habe ich mir sagen lassen, wenn du mal vor Ort bist und dort so diese kleinen, unbekannten Produzenten besuchst, da soll es ja dann auch mal einen richtig guten Champagner für 20 Euro geben.
Absolut.
Was man ja hier in Deutschland jetzt sehr, sehr schwer zu finden ist.
Kann ich dir unheimlich empfehlen, haben wir vor ein paar Jahren mit Freunden gemacht. Gibt in Reims und in Epernay immer so, ich glaube, es heißt so Tag der offenen Tür. Da haben die ganzen Güter ihr, außer die ganz Großen, die machen da nicht mit, haben quasi Tag der offenen Tür, da kannst du auf den Hof gehen, die bieten alles an, du kannst alles flaschenweise oder glasweise probieren, dann gibt es immer noch ein paar Austern, die du kaufen kannst. Es ist wirklich wie so ein Flohmarkt im Grunde genommen. Setzt dich da in die Sonne, probierst was und dann läufst du zum nächsten Chateau und probierst da wieder. Und das machst du irgendwie 5 Stunden und dann fällst du glückselig ins Bett. Und es macht super Spaß. Die Familien sind vor Ort, also die das produzieren. Du kannst dich super austauschen, kannst super viel erfahren und lernen. Und da kannst du eben die kleinen Chateaus probieren, die mega Qualität machen für kleines Geld.
Und dann ist es aber auch ganz schnell, finde ich, dann sprichst du halt irgendwie ganz schnell nicht mehr über die Marke Champagner, sondern dann ist es halt einfach ein Schaumwein in einer guten Qualität, jetzt aus dieser Herkunftsregion. Ich finde, es ist fast ein anderes Produkt, weil Champagner ist eben was Leute weltweit mit Luxus
und besonderer Anlass.
Ja, genau.
Hochzeitstag, Geburtstag, was weiß ich was, ne? Vertragsunterzeichnung, Abitur, Champagner. Und das Schlimme ist ja, dass du selbst, wenn du dir die Italiener anguckst, selbst wenn du da in einer Region bist, die sogar nah am Franciacorta-Gebiet ist, da wird was gefeiert, selbst die trinken Champagner dann, weißt du? Ja. Wo man ja sagen müsste, Alter, ihr habt so gute Sachen, trinkt doch bitte euer Zeug.
Was ich an Franciacorta noch wirklich geil finde, und das muss ich wirklich mal sagen, dass die ihre ganz eigene Stilistik auch haben. Es schmeckt, finde ich, es ist eine ganz andere Stilistik als die Champagner und das trotzdem auf einer sehr hohen Qualität. Und das verbindet man jetzt damit. Und das ist ganz häufig, finde ich es ein bisschen schade in der Weinwelt, dass man jetzt auch eben beim Sekt oder beim Cava oder British Bubbles, dass man dann immer sagt, okay, wir versuchen es jetzt mal so zu machen wie die Champagner und so ein bisschen, das schmeckt so wie Champagner. Man hat mega geile eigene Qualitäten und Stilistiken hier, aber ich finde, Franciacorta ist so voll eigenständig in ihrer Stilistik. Das würde ich auch gar nicht mit Champagner vergleichen. Und bei Sekt zum Beispiel ist es dann schon häufiger noch so, dass dieser Vergleich, du nimmst die gleichen Rebsorten, du orientierst dich in der Produktionsweise da so ein bisschen. Und das fände ich eigentlich cool, wenn mehr Regionen ihre eigene, also wenn man
ihre eigene Identität so hätten. Ne?
Wenn man nicht immer so nach Frankreich schaut. Ja. Das gleiche bei Chardonnay oder Spätburgunder, dann mit dem Burgund.
Das. Ja, stimmt. Muss ich dir völlig recht geben. Machen die Deutschen ja auch sehr stark, dass sie sagen, ja, das ist sehr burgundisch. Ja, warum ist das nicht badisch?
Ja, genau. Ja,
warum kriegt ihr es nicht hin, was Eigenes zu kreieren? Ne?
Also, kommen wir vielleicht nur irgendwann hin.
Och, ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Ja. Ja, also Raumland, da finde ich sehr gut. Ich meine, 2013, das ist jetzt 10 Jahre alt.
Ja.
Wahnsinn. Ich mag ja.
Da war ich. Das war. Vielleicht habe ich im Jahr 2013 meine Leidenschaft für Wein entdeckt.
Da warst du 17.
Ja, da habe ich so wahrscheinlich mein erstes Tasting mit meinen Jungs gemacht. Das weiß ich noch, damals bei meinen Eltern auf der Terrasse. Und da habe ich in diesem Weinladen da 6 verschiedene Rotweine gekauft. Und von einer Preisrange wirklich von 6 Euro bis 12 Euro. Also wirklich noch im günstigeren Segment. Und ich glaube, Der Primitivo hat gewonnen.
Klassiker.
Das war geil. Das war geil. Also
Primitivo, ja, das ist so ein bisschen wie Grauburgunder, das geliebt und gehasst, ne? Wenn du mit Sommeliers oder so sprichst oder mit Leuten, die sich zumindest für sehr belesen halten im Wein, die hassen Primitivo und sagen immer schlimm. Und ich denke immer so, ja, gibt ja tatsächlich auch sehr gute dabei. Die kosten dann ja auch wirklich viel Geld.
Ich habe den Podcast mit Luke Mockridge gehört.
Ja.
Da hattest du ja mal ein paar gute Qualitäten dabei, ne? Das würde ich auch mal ausprobieren. Muss mir mal im Nachgang sagen, welche das waren.
Ja, es gibt wirklich auch, klar, muss man sich jetzt nichts vormachen, dass, keine Ahnung, Doppio Passo jetzt kein super Primitivo ist, keine Frage. Aber es gibt ein paar Sachen, ja, dann musst du halt mal 20, 25 Euro hernehmen, dass du das nicht mit Burgund oder Bordeaux vergleichen kannst, keine Frage. Es ist ein Wein, der auch sehr gemacht ist und der natürlich durch den Trend der letzten 10 Jahre auch der Nachfrage, die gewachsen ist, da sind auch die Preise am Endeffekt gewachsen. Es ist sicherlich auch ein Wein, der häufig das Geld nicht unbedingt wert ist. Aber wenn der Verbraucher es schätzt, ja, soll er es doch kaufen. Also mir ist lieber, die Leute trinken Wein, als dass sie einen Wodka trinken.
Sage ich auch. Und damit fängt es halt an. Also ich habe es ja jetzt auch zu anderen Stilistiken geschafft und fand es halt eben auch damals einfach geil, weil es erstmal total zugänglich war. Und ich weiß auch noch, dass ich dann, ich hatte jetzt nie so, dass Primitivo mein Lieblingswein war, aber ich habe es gerne getrunken. Und ich weiß auch noch, dass ich dann, als es wirklich angefangen hat, dass ich dann mal gesagt habe, so jetzt will ich mir mal halt einen teureren, guten kaufen. Und da, dieser eine, der glaube ich, dadurch ist Primitivo auch bekannt geworden.
Das ist Santani.
Ja, ich glaube, genau. Den habe ich dann, glaube ich, mal.
Ist halt auch ein totales Marketingprodukt.
Gekauft, ja.
Sehr, sehr gut gemacht. Ja. Kann man nichts verkehrt machen.
Und ja, und das ist dann halt der nächste Schritt. Dann beschäftigst du dich mal mit Qualität. Und dann probierst du vielleicht mal andere Weinstilistiken oder andere Herkünfte aus. Und irgendwann denkt man sich, der Primitivo ist vielleicht doch ein bisschen zu marmeladig oder was
genau, auch immer.
Und jetzt mag ich es mehr, wenn ein bisschen mehr Struktur dabei ist, ein bisschen Kräutigrinone oder
ja,
sowas.
Man muss ja auch sehen, Geschmäcker verändern sich ja. Also wenn du trinkst ja mit 18 oder 20 oder 25 einen anderen Stil von Wein, gerade wenn du auch anfängst, Wein zu trinken, als du ihn mit vielleicht dann 40, 50 oder 60 trinkst. Und mit Primitivo, deswegen auch so ein Thema wie Supermärkte und Harddiscounter. Ich meine, das sind die größten Weinhändler in Deutschland und Europa. Da kann man sehr viel drüber streiten, auch sicherlich, was da für Qualitäten bei Aldi, Lidl und Co. verkauft werden. Okay, aber die bringen am Ende die Leute an den Wein überhaupt ran. Ne? Also ja, sicherlich bleiben auch viele in dieser Qualitätsstufe hängen. Der Thorsten Hermeling, der Chef von Havesco, hat das neulich in einem Interview ganz gut gesagt. Der Deutsche ist sehr preisstabil, aber er ist nicht seiner Rebsorte oder seinem Winzer treu. So, ne? Mhm. Also zumindest nicht seinem Winzer. Also der kauft seinen Grauburgunder für 6,99 und wenn der Winzer in 2 Jahren 2 Euro mehr haben will, dann kauft er einen anderen Grauburgunder für 6,99, weil der will seine 6,99 ausgeben. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen, so sind wir Deutschen wahrscheinlich. Aber es gibt immer ein paar Prozent, die dann wahrscheinlich irgendwie dann doch sagen, nö, ich bin bereit, vielleicht jetzt auch mal doch 8,99 oder 9,99 oder 10,99 auszugeben. Dann kriegst du halt auch was anderes.
Ich glaube, in dem Moment, also aus 2 Gründen, entweder deine Lebensumstände haben sich geändert,
genau,
und du verdienst jetzt mehr, und ja, dann sagst du, jetzt möchte ich aber einfach aufgrund meiner Situation, möchte ich nicht mehr den Wein für 5 Euro trinken, sondern ich glaube, es ist jetzt angemessen, den für 10 zu trinken. Oder, und das finde ich eigentlich den cooleren Grund, weil man das erste Mal angefangen hat, sich vielleicht mit Qualität zu beschäftigen und zu überlegen, ah, okay, also zwischen 5 Euro und 10 Euro haben wir jetzt hier schon sehr wesentliche Produktionsunterschiede. Für 10 Euro gibt es schon Weine, die handgelesen sind und so im unteren Segment. Und das will ich jetzt mal ausprobieren. Oder es gibt was auch immer, ne? Es ist vielleicht ein günstiger Ortswein oder sowas. Oder ein Lagenwein. Und Das finde ich dann eigentlich sehr cool.
Ja, man muss ja immer dran denken, das sind Dinge, egal ob jetzt Wein oder auch Käse oder Fleisch, Brot, die fühlen wir uns zu, weißt du? Also es kann beim Auto, muss es das teuerste Öl sein?
Mhm, ja.
Was nachgewiesen haben, dass es scheißegal ist, was da reinkommt. Aber bei sich selber, da ist es immer, da ist man, das ist der deutsche Stolz, wenn es möglichst, da habe ich noch 1 Euro gespart. Ja, das ist doch die falsche Sichtweise auf die Welt irgendwie so.
Ich finde es auch spannend, das ist mir gerade erst wieder eingefallen. Und das finde ich immer, das versuche ich mir beizubehalten, diese Unbedarftheit und die Unbedarftheit und das Mindset praktisch des normalen Weintrinkers, der halt nichts mit der Branche zu tun hat und der jetzt einfach gerne ab und zu mal einen Wein trinkt.
Was 95% der Bevölkerung sind, ne? Die wollen einfach nur einen netten Wein trinken, Punkt.
Genau. Und es ist, also bei uns hieß es eigentlich immer, im Freundeskreis, auch so bei den Eltern und so, dass ja Aldi eigentlich sehr gute Weine hat. Und jetzt frage ich mich, und ne, denkt man dann auch immer, okay, die haben gute Weine. Und jetzt hinterfrage ich das gerade und denke mir, woher kommt das eigentlich? Also die haben sicherlich eine sehr gute Preis-Leistung, die man natürlich, wie das halt bei Discountern so ist, das muss man erstmal so hinkriegen. Also so ein Produkt für den Preis da hinzustellen und dass dann irgendwie trotzdem alle noch einigermaßen davon leben können. Aber zu sagen, die haben sehr gute Weine, ist schwierig. Also
ja, also das stimmt natürlich nicht. Die haben nicht sehr gute Weine. Ja. Auch wenn ein sehr guter Freund, der in dem Laden arbeitet, das vielleicht anders sieht. Du musst, glaube ich, wenn du bei Aldi bundesweit rein willst, das sind 4.200 Filialen, dann brauchst du, glaube ich, was habe ich mal gehört? Ich glaube, du brauchst 800.000 Flaschen für so eine Erstausstattung von Aldi. Also das muss man sich halt klar machen. Kein Wein, der da im Regal steht, kommt von irgendeinem Winzer. Also auch wenn da Günther Jauch draufsteht, ist mein Lieblingsbeispiel. Viele Grüße an dieser Stelle. Das hat mit Günther Jauch nichts zu tun, ne? Da steckt am Ende eine Großkellerei an der Mosel dahinter. Ja. Peter Mertes, die für alle möglichen abfüllen. Und die zahlen dem dann Geld, dass er seinen Namen hergibt. Und dann denkt am Ende Lieschen Müller, oh, das ist ein Wein von dem Herrn Jauch, der hat doch das tolle Weingut an der Saar. Ist natürlich eine komplette Verbraucherverarsche. Ja. Da müsste eigentlich die Weinkontrolle einschreiten und sagen, das geht nicht. Aber bei so großen Namen wird das natürlich nicht gemacht. Und
das Gleiche auch einfach bei namhaften Weingütern, ne? Das ist, ich finde,
bei von Volksim zum Beispiel, von Volksim und Friends, die nutzen ihre Namen. Natürlich, oder 30 Acker macht das ja auch, der ist stark im Handel mit zugekauften Wein, da steht 30 Acker drauf. Da denkt man, wenn man nicht aus der Branche kommt, das ist ein Wein von Jochen 30 Acker. Ist es aber nicht. Das ist irgendwas Zugekauftes, auch wenn es dann Freunde sind und auch kontrolliert wird und das ist auch sicherlich nichts, wovon man blind wird, darum geht es gar nicht. Ja. Aber es ist eben kein Wein von dem Weingut und das würde man eben erwarten und das finde ich immer so ein bisschen, ja, das ist eigentlich ein bisschen link.
Das kann man, ja. Also das, ich kann ja vielleicht das nochmal kurz erläutern, weil in Deutschland ist es halt eigentlich normal im Qualitätsweinbereich, dass ich als Weingut meine Lagen habe, meine eigenen Trauben habe, die diese Lagen bewirtschafte, die ich vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres, ich entscheide, wann wird es gelesen, wie baue ich es aus. Und am Ende habe ich dann einen Wein, entweder aus sehr speziellen Lage oder einfach ein Gutswein oder was auch immer. Und dann kann ich aber als Winzer ja auch hergehen und Trauben zukaufen von Produzenten, die gar kein eigenes Label da draufdrucken wollen, sondern die einfach nur Trauben produzieren und dann schauen, okay, wer möchte die kaufen. In anderen Weinbauregionen ist es normal. In der Champagne ist es total normal, dass Trauben gehandelt werden.
Für Genossenschaften ist es normal,
Winzergenossenschaften. In den USA auch. Mhm. In den USA interessanterweise wirklich auf einem unfassbar hohen Niveau. Napa Valley letztes Jahr, damit Becksdorfer. Ist der Name richtig? Ich glaube Becksdorfer. Da kannst du als Winzer hergehen, da kannst du als Privatperson hergehen. Ich möchte jetzt einen Wein machen und ich möchte das die Trauben von Becksdorfer und du musst jedes Blatt kannst du genau beurteilen, was er mit diesem Blatt machen soll. Ja, das ist ultra krasse Detailarbeit. Dann bekommst du die Trauben genauso, wie du sie haben möchtest und dann kannst du zu einem Weingut gehen und sagen, hier bau das mal bitte für mich aus. Und am Ende habe ich ein Produkt. Schrader aus dem Napa Valley ist so ein Ding, da hat man ein Tasting, da kostet die Pulle dann $500 und von einer Brand eigentlich, die weder eigene Lagen hat, weder einen eigenen Keller hat, aber am Ende trotzdem eine sehr, sehr hohe Qualität liefern kann. Und in Deutschland ist es aber meistens so, die Trauben, die zugekauft werden.
Das ist ja ein anderer Weg, da geht es ja um billig.
Genau.
Also es geht ja nicht darum, dass ein egal welcher Winzer sagt, ja, ich kaufe jetzt richtig teure Trauben, könnt ihr ja machen im Burgund. Könnt ihr im Burgund Trauben kaufen, die so teuer sind, dass du Security mitfahren lassen musst am Truck. Und macht daraus einen richtig großartigen Wein und dann steht hinten drauf Abfüller. Darum geht's ja nicht. Es geht ja nur darum, um die super Billigschiene zu bedienen oder Kasse zu machen. So, ne? Das ist wie so, wir haben jetzt gerade neulich wieder über drei Freunde gesprochen. Ist ja auch sehr populär und alles gut, die machen das auch völlig richtig, aber da steckt halt kein Weingut dahinter. Die kaufen halt was zu und hauen da ihren Namen drauf. Ja. Also legitim, aber das finde ich, muss man auch nicht so tun, als wenn man da in seinem eigenen Weinberg rumrennt. Ja. Kann man den Leuten dann schon erklären, dass das dann nicht ist so ist.
Ein anderes Produkt.
Genau.
100%. Was sagst du denn eigentlich? Wie
ich finde es super. Also ich muss sagen, hat einen sehr guten Trinkfluss. Mhm. Ich mag diese Brioche-Noten. Ich mag das Hefige. Ich finde trotz, ich wäre jetzt nicht unbedingt drauf gekommen auf die 2013.
Ja.
Hat eine tolle Frische.
Ja.
Bin aber eh ein Raumland-Fan, muss ich sagen. Hat schon in verschiedenen Regionen dieser Welt auch mein Leben gerettet. Wenn dann irgendwo mal in einer guten Weinbar bist und willst nicht Champagner trinken, du siehst dann sowas, dann sagst du schon mal, ah ja, mach auf. Hat uns auch schon mal einen Junggesellenabschied in Spanien, in Amsterdam gerettet. War auch sehr gut. Von daher finde ich richtig gut.
Und viel Power, ne? Ich muss sagen, ich mag das. Muss jetzt auch nicht immer sein, aber so bei Schaumwein mag ich das, wenn die richtig Kraft haben. Da gibt's ja auch in der Champagne, sag ich mal so, für mich sind es so zwei Stilistiken, die sehr eleganten, die sehr frischen, extrem Säure betonten und die bisschen voluminöser sind. Und wenn ich einfach mal so ein Glas trinke, mag ich dieses mit Kraft und gut, ist jetzt auch 100% ein Pinot Noir.
Und es ist ja brüt und er hat ja ein bisschen, also man merkt ja, dass er ein bisschen Zucker hat.
Ja.
Und ich bin nicht so ein persönlich, also reiner Geschmack, nicht so ein Freund von diesen Zero-Dosage-Sachen. Also ich mag das sehr gerne probieren, aber wirklich trinken, dass man sagt, oh komm, mach eine zweite Flasche auf, das bockt dann nicht so richtig an. Das
sind sowieso auch zwei Kategorien. Ja. Ne? Also spannend, cool, crazy und neuer, verrückter Stuff, was dann häufig in der Branche, habe ich das Gefühl, total abgefeiert wird.
Ja.
Aber keiner fragt sich halt, würde ich die Flasche jetzt, wenn einfach ein paar Freunde vorbeikommen, würde ich da jetzt eine Magnumflasche von aufmachen oder nicht?
Ja, das habe ich auch ganz häufig, aber auch was Persönliches beim Thema Orange Wine und so.
Ja.
Finde ich super spannend zu probieren.
Ja.
Aber ganz häufig sage ich dann auch ganz schnell am Probieren so, und jetzt gib mir dann doch bitte was anderes. Und das hatte ich aber auch schon bei verschiedenen anderen Themen wie Craft-Bieren zum Beispiel. Mhm. Habe ich auch schon total spannende Sachen probiert. Ja, aber am Ende willst du dann doch wieder einen Pilz oder einen Weizen trinken, weil das ist das Einzige, was du in. Meistens hat das ja einen Anlass da auch, dann willst du auch ein bisschen mehr trinken und das kannst du mit den Sachen nicht machen.
Ich habe jetzt mal eine Frage an dich. Da habe ich nämlich jetzt schon verschiedene Meinungen gehört. Bei qualitativen Schaumweinen habe ich ja diesen Zeitpunkt, also der bleibt immer erstmal auf der Hefe liegen, mit einem Kronkorken drauf, Produktion, brauchen wir jetzt nicht nochmal tiefer drauf eingehen. Und dann wird er degorgiert, der Korken drauf kommt drauf. Mhm. Und früher habe ich das dann so gelernt, wenn er degorgiert ist, soll er eigentlich möglichst frisch getrunken werden, dass er, weil er ab dem Zeitpunkt Korken schrumpft, verliert vielleicht ein bisschen Bubbles und so. Jetzt habe ich neulich mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, vor allem in dem qualitativen Bereich macht es schon Sinn, die noch mal ein, zwei Jahre liegen zu lassen.
Auf jeden Fall.
Freund und Kollege Ralf Renzel, der das ja schon jahrzehntelange Erfahrung hat, der legt sich gute Champagner auch gerne mal wirklich über 10 Jahre weg. Und wo andere sagen, das geht überhaupt nicht. Also das stimmt, ist da dein Take, ja?
Nee, also da muss ich sagen, dafür habe ich schon zu oft sehr lange gelagerte Flaschen getrunken. Die reifen gerade im Qualitätsbereich noch ganz wunderbar. Und ich habe eine sehr, sehr spannende Erfahrung gemacht vor, keine Ahnung, wahrscheinlich 10 Jahre her, beim Weingut Nick Weiß, wovon du den das Kellnermesser da hast. Nick hat früher bis in die 80er Jahre rein versektet. Wir sind durch den Keller gelaufen. Ich hatte so ein paar Magnum-Flaschen da gesehen. Ich sag, was ist das denn? Sekt macht ihr doch. Und zu dem Zeitpunkt haben die aber nicht versektet. Ja, haben wir früher mal gemacht. Machen wir aber nicht mehr. Ich so, war voll spannend. Lass uns mal eine aufmachen. Ja, nimm mal eine mit. Dann haben wir die aufmachen. Das lag da schon über 20 Jahre rum, ne?
Krass.
Es war unfassbar. Also es war super frisch, super gut gereift. Das war so vielschichtig.
Und hatte noch Bubbles, ja?
Ulf, super Bubbles.
Okay.
Und ich habe ihm in dem Moment Gott sei Dank direkt ein paar aus den Rippen geleiert, weil er da gar nicht drüber nachgedacht hat. Und beim zweiten Versuch hat er mir aber keine mehr gegeben. Und daraufhin haben die jetzt aber vor ein paar Jahren wieder angefangen zu versekten, machen eine Cuvée Clara nach der Tochter benannt und den zweiten habe ich vergessen, wie der heißt. Und also ich habe natürlich auch schon Flaschen aufgemacht, die so alt waren, dass auch die Perlage minimal war, so, ne, dass du fast keine Kohlensäure mehr gehabt hast. Hat aber jetzt trotzdem Trinkspaß gebracht. Also war interessant zu probieren und war dann halt eher weiniger geworden. Ja. Aber ich würde sagen, gerade bei hochwertigen Sachen.
Ja, das ist schon Lagerung, sollte halt dann, glaube ich, weil es gibt ja, also manchmal hast du ja diesen Korken, schau mal, der ist ja jetzt auch schon, der ist nicht mehr so ganz, wie sagt man, trapezförmig unten, wie er ist, wenn er frisch ist. Der ist jetzt, also dieser, wenn man sich so einen Schaumweinkorken vorstellt, ist der Stiel unten, wird jetzt schon mehr Richtung Champignon.
Ja, das stimmt, aber du musst immer eins bedenken, also wenn man das jetzt sieht, diesen Korken, dann war der unten ja mal so dick, wie der hier oben auch war, ne? Also der ist, das ist ja locker links und rechts zusammengenommen fast ein Zentimeter, der hier zusammengedrückt ist. Und selbst am untersten Punkt, das ist so viel größer als dieses Loch. Da sitzt so viel Druck drauf, da passiert gar nichts. Also da habe ich schon, ich erinnere mich an Cuvée Winston Churchill von Paul Rouget, ich weiß nicht, wie alt die war. Da war wirklich am unteren Ende der Korken schon so zusammengedrückt, dass du ihn fast so rausziehen konntest aus der Flasche. Ne? Aber das dauert Ewigkeiten. Klar, aber es ist wie unsere Gelenke beim Menschen. Mit den Jahren werden die halt steifer und sind nicht mehr so fit.
Spannend. Ja. Sollen wir weitermachen mit dem nächsten Wein?
Auf jeden Fall. Ich trinke auch mal aus.
Ich lege mal das Mikro ab.
Jetzt haben wir einen Wein von Achim von Oettinger. Das ist ganz witzig. Ich habe das vorhin eingangs schon gesagt, bevor das Band lief. Ich hatte vorhin auch fast eine Flasche Achim von Oettinger in der Hand. Ich wollte eine 2014er großes Gewächs Hohn oder große Lage Hohn rein mitbringen. Habe mich dann warum auch immer dagegen entschieden. Aber ja, spannend. Achim.
Ja, und ich habe durch Zufall
ein Freak.
Die Flasche habe ich jetzt schon lange in meinem Keller liegen. Die habe ich gekauft, bevor ich dieses Weinprojekt gestartet habe. Also die habe ich jetzt gut 2 Jahre. Und das war ein Projekt mit dem Planet Wein. Das ist so ein kleiner Weinladen aus Berlin.
Genau.
Sehr cooler
Sehr guter Weinladen. Ja. Anja heißt die gute Perle, die das macht. Sehr lustige Maus.
Genau. Die haben nämlich auch die Webweinschule, die ich, das war so ein Beispiel, was ich mir sehr gerne angeschaut habe. Die machen eher Videos, wenn man sich wirklich jetzt informieren möchte. Das ist jetzt nicht so Infotainment, sondern es ist halt Infovideos. Aber das irgendwie finde ich cool aufbereitet. Sie und Achim sind gut befreundet und haben dann im Jahr 2020 dieses Projekt zusammen gemacht. Das ist eine Lagen-Cuvée aus den großen Lagen. Erbach, aus Erbach kommt er, glaube ich.
Genau, der kommt aus Erbach.
Aus dem Rheingau.
Und geile, typische Rheingauer Nase, dieses Petroleum.
Das schreit, also ich finde, es gibt irgendwie so ein bisschen so ein riesling großes Gewächsnase. Habe ich ganz häufig, dass ich reinrieche und denke, ja, okay, das ist auf jeden Fall.
Deine Augen leuchten auch.
Ja. Geil.
Ja, vielen Dank.
Schön. Von der Säure finde ich schon relativ mild, ne? Hat schon sowas, schon sowas Cremiges fast.
Was ist das für ein Jahrgang? 18?
18, ja. Bald auch.
Also die Säure finde ich sehr zurückhaltend. Ist auch nicht, finde ich, typisch eigentlich sonst Achim. Der ist eigentlich ein bisschen knackiger. Für Achim eigentlich sehr weich gespült, würde ich sagen. Hat einen unheimlichen Zug, also unheimlich bringt, das kannst du super trinken. Ich glaube, es ist auch wichtig für Anja im Weinladen, dass der Leute sollen es ja konsumieren und nicht hinlegen. Aber ich finde ihn sehr untypisch für das, was ich von Achim sonst kenne. Achims Stilistik früher war deutlich anders und er ist ja auch wirklich da, sag ich mal, so unterwegs, dass er sagt, scheißegal, was die anderen sagen, das ist mein Style.
Ja.
Wir hatten mal eine Weinprobe mit Achim und Nick Weiss in Hamburg im Empire Riverside Hotel oben im 20 Up und da waren auch echt viele Sommeliers und das war phänomenal. Jeder sagt, ey, die Weine von Achim von Oettinger sind so unfassbar geil, aber das kann ich nicht verkaufen. Das versteht der Normalbürger nicht.
Mhm. Ja, krass.
Also Achim produziert wirklich Weine für Weinkenner, finde ich.
Ist das dann auch so einfach sehr karg mit wenig Frucht, extrem Säuren? Weil das ist natürlich jetzt das Gegenteil eigentlich, was wir hier...
Also Achims Weine sind schon häufig nicht einfach zu verstehen für den Otto-Normalverbraucher, sage ich mal. Da muss man sich schon echt mit beschäftigen. Und der kriegt natürlich immer Top-Bewertungen. Und der ist ja auch beliebt bei Stuart Pidgett, der ihm auch häufig für Weine 100 Punkte gibt und so weiter. Und absolut zu Recht.
Ja.
Aber das eine ist, dass das ein Kritiker sagt und was ein Winzer sagt. Und das andere ist halt, wie gesagt, was meine berühmte Lieschen Müller sagt. Und für die ist es häufig, also für den normalen Weintrinker sind die Weine oft schwierig. Das finde ich hier gar nicht. Hier finde ich, das holt einen total ab.
Ich weiß auch nicht, das wäre jetzt eine Möglichkeit. Ich habe den, glaube ich, nicht über diese 2,5 Jahre, den ich jetzt hatte, war der, glaube ich, nicht immer perfekt gelagert. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie ich das in Berlin noch hatte. Da hatte ich schon den Weinkühlschrank, aber der war dann auch schnell voll. Ich weiß nicht, ob das ein Thema sein könnte, dass er vielleicht jetzt dann ja durch eine etwas wärmere Lagerung.
Mir fehlt eigentlich so ein bisschen die Knackigkeit.
Ja.
Also wenn man jetzt so einen zweiten, dritten, vierten Schluck nimmt, wirkt er fast ein bisschen banal. Sehr ein bisschen breit auch, ne?
Ja, genau. Also es ist vor allem halt ganz anders als die Erwartung. Ich muss sagen, ich mag das trotzdem. Ich finde diese extrem karge Stilistik insofern manchmal schwierig, dass es halt für mich erst so richtig Sinn macht, wenn man die halt ein paar Jahre weglegt.
Absolut.
Wir waren mal mit Raumlands, das kann ich dazu sagen, ich bin vor allem mit dem Jan Raumland ganz gut befreundet, ist ja eingeheiratet in die Familie und leitet jetzt mit den zwei Töchtern eigentlich dieses Weingut und habe aber jetzt keine geschäftliche Beziehung dazu, die Flasche habe ich mir auch normal gekauft, aber mit denen war ich mal bei ihnen im Ort in Flörsheim-Dahlsheim bei Klaus-Peter Keller
bei der Jahresverkostung. Ja.
Und das war schon bei den GG-Lagen war das schon heavy, wo dann auch die Raumlands sagten, so das könnte man jetzt als Grundwein für einen Sekt verwenden, wo du halt eine extreme Säure brauchst, bei diesem Grundwein. Und das war dann so die Kategorie, wo ich sage, okay, das ist spannend und ich sehe da schon auch ein Potenzial, aber davon würde ich mir jetzt niemals einfach so eine Flasche aufmachen und erst recht nicht, wenn ich Gäste habe, die nicht in der Weinbranche sind. Und da hatten wir von der einen Lage eine Vertikale mit dabei, die ging dann irgendwie so 8 Jahre zurück und dann ab dem 5. Jahr habe ich gedacht, okay, jetzt macht es irgendwie Sinn und jetzt macht es Spaß.
Ja, die brauchen Zeit, die Weine. Ja. Das ist einfach so, die brauchen Zeit. Man muss sich von diesen Weinen eigentlich eine 12er-Kiste kaufen oder so 12 Flaschen kaufen und die hinlegen und nach 5 bis 10 Jahren. Ich finde, dafür ist ja dann Coravin ganz gut, dass man mal mit einer Flasche anfängt und guckt nach ein paar Jahren, wie ist der Punkt gerade, oder lasse ich sie noch liegen?
Ja.
Und dann muss man eigentlich irgendwann ab dem Punkt, wo man sagt, ja, das geht in die richtige Richtung, anfangen und jedes Jahr eine Flasche aufmachen und sich notieren, wie sie sich entwickelt. Das habe ich mal einmal gemacht mit Los Vascos, was eigentlich ein relativ banaler Wein ist von Rothschild aus Chile und da waren wir mal vor Ort und haben einen älteren Jahrgang probiert. Ich war überrascht. Ich habe gedacht, 20 Jahre alt, das was kostet? Das kostet 2,80 Euro irgendwie im Einkauf, das Zeug. Das kann gar nicht sein. Und der war mega. Und dann habe ich mir mit Mühe und über Umwege nochmal eine gut gelagerte alte Kiste gekauft und wirklich jedes Jahr eine Flasche aufgemacht und mal beobachtet, wie der sich noch entwickelt. Und es hat einfach so viel Spaß gemacht. Und das ist vielleicht nochmal so ein Tipp für auch Leute, die sich mit Wein beschäftigen wollen oder anfangen, kauft, investiert mal das Geld vielleicht in so eine 12er-Kiste und macht die mal alle 12 Monate zu Weihnachten auf sich was auf und probiert sie und guckt, wie sie sich entwickelt. So, ne? Das macht echt Spaß. Ja, cool, ja, das muss ich echt sagen. Ja, aber Achim hat ja im Grunde genommen zwei Weingüter zusammengeführt. Das waren ja mal zwei von Oettinger Höfe. Die waren ja irgendwie alle verstritten und er hat es am Ende aber irgendwie alles übernommen und zusammengeführt. Und ja, macht da echt tolle Sachen. Aber wie gesagt, sie sind, das macht zum Beispiel Klaus-Peter Keller ganz gut. Der hat halt diese wirklichen High-Performing-Weine, aber er kriegt es halt auch hin, noch so einen kleinen Wein für den offenen Ausschank zu machen, der fliegt, so um den Namen breit zu treten. Das, glaube ich, fehlt Achim so ein bisschen in seinem Sortiment. Mhm. Das kriegt der Keller da irgendwie ein bisschen besser hin. Das finde ich eigentlich, braucht eigentlich jeder Winzer. Also jeder, der hochwertige Weine macht, finde ich, braucht irgendwie auch noch einen Wein, den der Gastronom auch noch einigermaßen ausschenken kann, damit auch alle irgendwie so einen Zugang dazu finden. Ne?
Ja, ja, finde ich auch. Das ist immer, sagt man, so ein bisschen die Visitenkarte, ne?
Ja, ja.
So ein günstig, gut bepreister Einstiegswein, auch in einem Weingut, wo das vielleicht bis in den Himmel geht von den Qualitäten, finde ich immer sehr sympathisch.
Manfred Esser, der hat auch in Kalifornien Weine früher gemacht, der hat das immer gesagt, du musst gerade in diesen Einstiegswein, da musst du überperformen, da müssen die Leute viel mehr kriegen, als sie erwarten, und dann sind sie auch bereit, das Geld für die anderen Sachen auszugeben.
Ja.
Und kein Winzer, aber...
Ich habe ja mal ein Video gemacht, da würde mich jetzt mal dein Take zu interessieren. Wie gesagt, die Ortsweine in Deutschland sind häufig so die Hidden Champions. Dass da häufig Traubengut reinkommt, auch aus großen Lagen, was dann in dem Jahr vielleicht nicht für die große Lage gereicht hat. Also für den Wein, wo der Winzer sagt, ich hatte auch schon Winzer, die gesagt haben, das sind jetzt in diesem Jahr sind es 100% Trauben aus der großen Lage. Wir wollten daraus aber nicht diesen Wein machen. Natürlich, weil es in dem Moment dem Qualitätsanspruch nicht standgehalten hat, von dem GG-Wein in dem Fall. Aber trotzdem habe ich schon das Gefühl, dass man bei Ortsweinen häufig dann eben so für 15 Euro, je nachdem, was für ein Weingut ist, manchmal 20 Euro oder sowas, sehr häufig eine sehr, sehr gute Qualität bekommt.
Das ist auch garantiert so. Und es ist auch nicht nur bei den deutschen Ortsweinen so. Ich kenne das durchaus auch zum Beispiel aus der Toskana, dass in Jahren, wo es bei den Top-Weingütern für deren Top-Brunello nicht so richtig reicht, dass sie das dann in den Rosso di Montalcino hauen und du dir da lieber gleich eine Palette kaufst, weil das eigentlich das beste Zeug ist. Ja. Aber statt dann irgendwie, keine Ahnung, 40 Euro nur noch 10 die Flasche kostet. Das ist schon so. Man muss da natürlich genau hingucken, das ist kein Automatismus. Also nicht, dass jetzt jeder denkt, oh, Ortswein ist immer das, ja, das Allerbeste. Aber wenn man da mal sich so ein paar Connections aufgebaut hat zu Winzern und die geben einem ja auch vielleicht auch mal eine Info, dann kann man da in einigen Jahrgängen, glaube ich, ganz gut was für den Keller kaufen, ja. Ich sag mal, für den Keller kaufen, bei mir im Keller hält ehrlich gesagt nichts besonders lange. Also zum einen, weil ich ein großes Lager habe, wo eh alles liegt, aber ich will so gerne eigentlich immer Sachen lagern. Ich schaff's immer nicht. Ich mache immer alles zu früh auf. Ich bin immer zu neugierig. Das ist durch Coravin auch besser geworden.
Ja, ja. Das ist bei mir durch Coravin fast ein Problem, weil ich dann, also meine Freundin ist jetzt nicht so die Riesenweintrinkerin. Und wenn ich dann abends mal sage, ich will den jetzt einfach mal probieren, gehe ich mal ran mit dem Coravin. Dadurch kriege ich halt aber auch nie eine Flasche weg. Und dann sammeln sich die Flaschen und bei mir ist es, ich habe noch nicht so die perfekten, ich habe jetzt kein großes Lager oder sowas, so perfekte Lagerbedingungen.
Hier passen aber ja noch ein, zwei Weinklimaschranke rein. Also es
kommen auch, das war in Köln in der Wohnung noch nicht so, wir sind jetzt kürzlich umgezogen. Aber hier kommt ein großer Weinklimaschrank rein, wo dann mal, weiß nicht, 150 Flaschen.
Nur, leider auch nur, ja.
Und der Keller ist so okay hier, aber bei mir ist wirklich das gegenteilige Problem. Ich gehe dann an die Flaschen und jetzt habe ich irgendwie, weiß nicht wie viele Flaschen, wo ich überall mal mit dem Coravert dran war, die dann aber, also manchmal hat es auch was, die Flasche einfach aufzumachen und dann die nächsten Tage von mir aus noch leer zu trinken.
Absolut.
Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich gar nicht so viel, also ich würde sogar sagen, fast relativ selten zu Hause Wein trinke.
Ich auch.
Ne? Weil man viel auf Veranstaltungen ist, unterwegs ist und oder dann eben auch essen ist, jetzt gerade in der Großstadt, ist es nicht so üblich, wir haben jetzt auch nicht die riesige Wohnung, dass man sich Leute einlädt, ab und zu mal, dann mache ich auch gerne gute Flaschen auf, aber ansonsten triffst du dich im Restaurant, da hast du nicht deine eigenen Weine, da trinkst du aber Alkohol. Am nächsten Tag sage ich auch mal, nee, jetzt heute trinke ich nichts. Oder wenn ich nach einem Pressetrip nach Hause komme, wo jeden Tag dann Wein am Start war, sage ich auch, jetzt trinke ich mal bewusst 3-4 Tage nichts, um meiner Gesundheit ein bisschen was Gutes zu tun. Ja, und so kommt es dann, dass ich viele Weine habe, die, also mir fällt es sogar relativ leicht, die Weine zu lagern. Und ich war jetzt heute froh, dass du kommst und dass ich mal die 2 Flaschen aufmachen konnte.
So. Ja, ich freue mich sehr, Also ich muss sagen, mit Oettinger hast du mir auch einen Gefallen getan. Es ist fast schade, dass ich die Hohenrein nicht mitgebracht habe, die 14er, das wäre ein lustiger Vergleich gewesen.
Das freut mich.
Hebe ich mir fürs nächste Video auf. Was sind denn in deinen Videos so die erfolgreichsten Themen gewesen, wo du sagst, da hast du das beste Feedback oder so?
Von den inhaltlichen Videos, es waren schon verschiedene Sachen. Ich habe ein Video mal gemacht, wo ich, jetzt muss ich kurz überlegen. Da habe ich so gesagt, die 3 Schritte, wie du eigentlich vom als Weinanfänger zum, oder ich weiß nicht genau, ich hatte irgend so einen polarisierenden Einstieg, so in 5 Minuten zum Weinkenner oder irgendwie sowas. Was natürlich Quatsch ist, aber wo ich dann einfach mal so diesen ersten Schritt, wo ich genau die Leute abgeholt habe, die ich eigentlich abholen möchte, Leute, die gerne Wein trinken, aber immer denken, ich traue mich gar nicht so richtig, eine Flasche zu bestellen oder auch darüber zu sprechen, weil ich keinen Plan habe. Was sind so die ersten Schritte? Was immer überdurchschnittlich gut performt, ist das Thema Temperatur. Dass ich sage, okay, Rotwein wird eigentlich meistens zu warm getrunken, Weißwein häufig auch ein bisschen zu kalt, je nachdem.
Absolut.
Und das ist immer so für die Leute, okay, verstehen sie gar nicht, was da jetzt abgeht, warum man jetzt den Primitivo in Italien bei 36 Grad jetzt nicht bei Zimmertemperatur genießt, wo einem da wirklich schon der Alkohol in die Nase schießt.
Ich denke halt auch, das ist schon so oft, darüber ist schon so viel geredet worden, das müssten mittlerweile alle wissen, aber nee.
Jedes Mal wieder. Und da kommen auch die Kommentare, das ist dann immer, nett, wo mir dann jegliche Kompetenz abgesprochen wird von Leuten, das ist, also was das für ein Quatsch sei, Rotwein wird bei Zimmertemperatur getrunken und so.
Das mag ja auch stimmen, aber das kommt halt aus einer Zeit, wo die Zimmertemperatur eben noch bei 17, 18 Grad lag.
Ja,
ne?
Ja.
Und nicht wie bei heute bei 21, 22. Und bei Weißwein, ja, klar, wenn es super sommerlich ist, 30 Grad, dass man da vielleicht auch mal einen Eiswürfel reinschmeißt, fair enough. Aber auch mein Tipp immer, wenn der Gastronom den Wein besonders kalt serviert, dann muss man immer noch mal genau hinschauen, weil das ist auch, umso kälter der Wein, umso besser versteckt er halt auch seine Fehler.
So ist es, ja.
Ich hatte neulich auch wieder eine Weinprobe mit, man sagen, vielleicht nicht ganz so weinprofessionellen Leuten, auch wenn sie es verkaufen. Und die sich auch darüber unterhalten haben, dann, dass die Weine eigentlich zu warm sind. Und gesagt, ja, die sind natürlich, würden wir sie so nicht verkaufen oder selber trinken. Aber zum Probieren, klar kann ich sie jetzt ganz kalt machen, aber dann schmecken wir halt nichts mehr. Und wenn die bei der Temperatur, wie wir sie jetzt haben, also keine Ahnung, es waren vielleicht 9 oder 10 Grad, eben schmecken und wir die Aromen wahrnehmen und wir sehen dann eben auch, dass da keine Fehler drin sind. Ja, kälter machen kannst du es immer.
Ja.
Das ist so.
Ja, und gleichzeitig, du hast gesagt, dieses Thema mit den Eiswürfeln, das ist auch ein Tabuthema. Ich weiß nicht, ob ich da mal ein Video drüber gemacht habe, aber ich bin wirklich so, ich war vor 2 Jahren in der Toskana und was ich da total geil finde, dass die Weine auf den Weinkarten immer sehr, 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 sehr günstig bepreist sind. Also teilweise zahlst du da fast den gleichen Preis, den du in Deutschland im Laden zahlen würdest.
Fair, sie kalkulieren sehr fair, kalkulieren und, anders einfach, ja.
Genau, und dann gibt's auch noch, und das finde ich auch geil, als jemand, wo meine Freundin jetzt nicht so viel Wein trinkt, dass sie auch häufig gute Weine in halben Flaschen haben. Weil im offenen Ausschank hast du ja meistens eher so die Einstiegsqualitäten und wenn du irgendwie was Besseres trinken willst, musst du eigentlich eine Flasche trinken. Und das kannst du da machen, auch wenn du alleine trinkst und dich jetzt nicht besaufen willst, bestellst du einfach eine halbe Flasche. Das fand ich mega. Was ich schwierig fand, war, wir waren jetzt nicht in der Gourmet-Gastronomie unterwegs, aber in guten Restaurants, dass es da wirklich fast überall der Wein im Sommer in der Toskana also der Rotwein auch ungekühlt kam. Und da habe ich mich mehrfach ein bisschen unbeliebt gemacht in den Restaurants, weil ich habe schon vorher gesagt, könnt ihr den bitte ein bisschen kühlen, dann kommt da aber immer noch, weil das ist, der Wein hat ja dann 30 Grad. Ich kann den nicht trinken.
Kriegst du nicht in den Hals.
Und dann bin ich da eiskalt, dass ich mir dann zum Beispiel ein Eisbucket bestellt habe und die Flasche da reingestellt habe, wo die mich gefühlt für gekreuzigt haben und gesagt haben, was bist denn du für ein Amateur? Aber dann auch da spannend, immer wieder probiert, 2 Grad kälter, 10 Minuten gewartet, 2 Grad kälter und irgendwann habe ich so dazu. Und jetzt macht der Wein Spaß. Mhm.
Aber dabei ist es ja ganz einfach, who pays, who says. Ne? Also wer die Rechnung bezahlt, kann auch sagen, wie er seinen Wein haben will. Und,
so ist es. Und wenn, aber das wollte ich sagen, wenn ich kein Eisbacke zur Verfügung habe, sondern einfach nur eine warme Flasche Rotwein und die muss ich jetzt trinken, dann würde ich mir da lieber auf die Flasche von mir aus in der Karaffe oder so 3 Eiswürfel reinwerfen, die den dann ein bisschen runterkühlen, dann ist er ein bisschen verwässert, aber ich habe ihn auf einer besseren Temperatur, als ihn zu warm zu trinken. Da bin ich
völlig deiner Meinung.
Eiskalt.
Sehr gut. Bin ich völlig absolut deiner Meinung. Hast du eigentlich mehr weibliche oder mehr männliche Abonnenten, Zuschauer, Zuhörer? Ich hole mal in der Zeit, wo du antwortest, den anderen Wein.
Gerne, ja. Ich habe deutlich mehr männliche.
Ich wollte gerade deutlich mehr Frauen.
Ja, nee. Das ist, bin ich auch ganz froh drüber, weil sonst natürlich da da bin ich auch ganz froh drüber, weil sonst ist halt die Frage, okay, warum folgen mir die weiblichen Zuschauerinnen folgen ihm jetzt.
Also bist du ganz froh drüber, damit du keinen Stress mit deiner Freundin kriegst?
Das ist ein Punkt und ich glaube auch wirklich für Kooperationen ist es gut. Also einfach zu sagen, die Leute, die mir folgen, sind in der Regel interessiert am Wein, am Thema und nicht, weil, weiß ich nicht, ne, weil ich jetzt irgendwelche Tanzvideos oder sowas mache. Das ist halt wichtig.
Hast du denn schon Heiratsanträge oder so gekriegt oder
Nee.
Einladung zu Abendessen, Weintasting. Das kannst du jetzt nicht erzählen, weil deine Freundin die Folge vielleicht,
nein, oder? Ich muss sagen, ich habe mir, die hörst du bestimmt nicht. Das ist wirklich traurig.
Gar kein Interesse.
Die schaut sich schon die Videos an, aber dann glaube ich auch wirklich mehr so, um einfach mich zu supporten. Ja. Aber ich habe es in unseren 4 Jahren Beziehung noch nicht geschafft, sie, und ich habe schon viele Leute für Wein begeistert, ne? Aber sie trinkt auch gerne mal einen guten Wein mit mir. Sie mag auch gerne Schaumwein. Aber da ist so, für den nächsten Schritt hat es bisher noch nicht gereicht. Leider.
Ja, ich kann es verstehen.
Obwohl sie eigentlich auch ein Genussmensch ist. Also wir kochen sehr gut, wir essen sehr gut. Aber Wein ist halt dann einfach immer bei ihr die Nebenrolle. Und sie ist generell dem Alkohol nicht so zugeneigt. Das muss man halt.
Großer Fehler.
Ja.
Cheers.
Cheers. Und um auf die Frage zurückzukommen, ich hätte mir eigentlich erhofft, dass da mehr Heiratsanträge oder Nachrichten in die Richtung kommen.
Mädels, also jetzt könnt ihr nochmal.
Nein, das passiert ab und zu, aber jetzt tatsächlich eher unregelmäßig. Und es ist auch, ich finde das auch aus professioneller Sicht wirklich gut. Na klar, schmeichelt es einem, aber ich finde es gut, dass mir die Leute folgen, weil sie Wein interessiert oder weil sie
wegen der Kompetenz und nicht wegen dem guten Aussehen. So.
Ja, alles klar.
Ich habe noch was mitgebracht. Wir sind auch noch mal bei Riesling. Und zwar habe ich aus dem Jahrgang 2014 eine trockene Spätlese vom Kartäuserhofberg mitgebracht. Mhm. Und beim Kartäuserhof ist ja in den letzten Jahren unheimlich viel passiert.
Ja.
Neuer Winemaker, Mathieu, haben jetzt gerade einen neuen Geschäftsführer, den alten Geschäftsführer von Drei Freunde Weine. Ja. Ganz cooler Typ. Haben jetzt gerade Top-Bewertungen auch vom Gummiot, höchste Auszeichnung und so weiter bekommen. Also geben wahnsinnig Gas. Haben so ein bisschen für mich die von Oettinger-Thematik, dass es für den Otto-Normalverbraucher vielleicht nicht immer ganz einfach zu verstehen ist. Mhm. Und ich glaube, wenn die Leute Mosel hören und trinken wollen, dann haben sie halt immer auch dieses Thema Fruchtigkeit, vielleicht auch ein bisschen Restsüße im Kopf. Mhm. Selbst bei den trockenen Weinen, also auch wenn du bei Nick Weiss die trockenen Weine die anguckst, da ist ja nichts wirklich trocken. Mhm. Und hier ist trocken ja wirklich
trocken.
Auf die Fresse trocken. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen was, was für den Konsumenten so ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Aber die Sachen sind halt einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut, die machen. Renovieren oder, ja, man muss fast sanieren sagen, das Weingut ja gerade für unfassbar viel Millionen.
Also ich finde es, ich bin sehr gespannt, weil ich finde es auch ein sehr cooles Weingut, was bis hierher einen aus meiner Sicht doch ziemlich eingestaubtes Image und Ruf hatte. Die Flaschen, alles, was sie so kommunizieren, wenn sie kommunizieren, ist halt, das musst du schon kennen, aus meiner Sicht, um dann nach so einer Flasche zu greifen. Deshalb finde ich es sehr smart und bin auch sehr gespannt, was der neue Geschäftsführer von Drei Freunde, der da, glaube ich, sicherlich nochmal einen ganz frischen Wind reinbringt, was er daran verändert.
Gerade was die Vermarktung angeht, also sie sind jetzt zum Beispiel direkt mal gestartet mit einem neuen Video und da siehst du schon, okay, ganz andere Handschrift. Mhm. So, ne? Und die haben so wahnsinnig viel zu erzählen. Das ist eins der ältesten Weingüter in Deutschland. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es auf der Flasche steht, aber 1300 irgendwas ist das. Na gut, man kann sich auch nicht alles merken.
Aber überleg, also es
ist. Also es ist Wahnsinn. Ja. Auch die Geschichte mit dem Etikett, dass die Mönche das halt nur als Schleife oben machen, damit sie es irgendwie in dem Bach dort kühlen können und das Hauptetikett nicht abgeht. Ne?
Ah, so, das ist okay.
Und das ist natürlich auch gut im Weinkühler heutzutage, weil du siehst immer, wo deine Flasche steht. So. Mhm. Wie gesagt, Qualitäten herausragend, Stilistik. Muss man sich sicherlich ein bisschen mit auseinandersetzen, aber super spannend. Gerade jetzt auch die neuen Jahrgänge vom großen Gewächs und auch vom Schieferkristall. So Schieferkristall ist so der Brot- und Butterwein eigentlich so bei denen. Ist hammer gut. Aber man muss tatsächlich auch ein bisschen Riesling mit Säure mögen. Das muss man dazu sagen, ja.
Also ich finde auch, dass dieser Wein jetzt frischer wirkt.
Enorm,
als,
ne?
Als der vorige, der halt 4 Jahre jünger war mit 2018, jetzt zu 2014. Unglaublich geil, ich habe gerade gesehen, 11,5% Alkohol. Das ist heutzutage auch sehr selten geworden.
Angenehm, ne? Schöner Mittagswein. A light lunch wine, you can drink a bottle each. Mhm. Und also du merkst natürlich klar, ist der gereift, der hat diese Reifenoten. Aber der hat immer noch eine unglaubliche Frische, ne?
Ja.
9 Jahre. Nee, was haben wir für ein Jahr? 24, ja. Das ist fast 10 Jahre alt, ja.
Jetzt musst du mir sagen, ich weiß nicht, ob das auf einer, weil ich hatte mich mal ein bisschen in einem Podcast eingehört, ob das da in einer Folge war oder ob ich es irgendwo anders gehört habe. Aber
oh Gott, das haben sie irgendeine Geschichte, die ich mir ausgedacht habe.
Nein, aber dieser Take, das hat irgendjemand gesagt, ich frage mich immer, die Leute in der Branche sagen immer, das ist jetzt ein alter Wein und der schmeckt noch so unglaublich jung. Mhm. Warum trinkst du nicht einfach den jungen Wein? wenn das Hauptargument, wenn du einen alten Wein trinkst, ist, wow, hat der sich gut gehalten, ist der frisch. Ich weiß nicht, ob das, aber das muss ich sagen, habe ich gesagt, ja, oder habe ich mir gedacht, ja, ist ein valider Punkt. Aber
weil die ganz jungen Weine, denen fehlt halt das, was die Alten haben, ne? Also das Alte bringt ja was mit, ne? Ist wie im echten Leben. Auf alten Pferden lernt man reiten, oder wie war das noch?
Ja, ich glaube, wenn man sagt, der Wein schmeckt noch total jung oder total frisch, dann hat sich sicherlich in den Aromen trotzdem was verändert. Aber
total.
Man spricht häufig dann so von der Struktur, von der Säure und dass der Wein eben immer noch einfach spritzig ist, aber er hat trotzdem einen anderen Geschmack. Nur wenn man das halt so sagt, boah, der ist jetzt 10 Jahre alt,
aber ja, der schmeckt also, immer noch. Also der hat natürlich diese wunderbaren Reifenoten und die Frucht ist ja, hat ja einen sehr reifen Charakter. Wenn du heute den aktuellen Jahrgang jetzt zum Beispiel vom Kartäuserhof probierst, das wird, wie gesagt, vielen Menschen schwer fallen, ihn zu trinken, weil der einfach, der ist jung, der hat sehr viel Säure, der ist super knackig, der ist super trocken, der ist 0 Gramm Zucker, das ist einfach, das beißt an den Zähnen, wenn du das trinkst, ne? Mhm. Aber wenn du den in 10 Jahren probierst, wird der Alkohol toll eingebunden sein, die Säure wird sich ein bisschen abgebaut haben, das wird einen Charme kriegen, den dieser ganz junge Jahrgang einfach nicht hat. Und trotzdem behält er sowas Jugendliches. Das ist so, weißt du, so wie bei mir, weißt du, ich bin zwar auch schon fast 50, aber ich habe noch diese Jugendlichkeit. Und ja. Boah, Eigenlook stinkt, oder wie war das noch?
Ja, das hätte jetzt eigentlich von mir kommen müssen.
Genau, das war ja das, was du vorhin zu mir gesagt hast.
Richtig, ja, du hast es jetzt nur zitiert, ja. Nee, aber sehr schön. Vielen Dank dafür.
Aber er macht auch Spaß zu trinken. Ne? Also ich finde schon, dass er eher auch sicherlich ein Begleiter zum Essen ist. Mhm. Aber ich hätte jetzt auch kein Problem damit, die Flasche zu trinken. Also
nee.
Wenn ich jetzt zwischen den beiden Rieslingen mich entscheiden müsste, von der Spannung her ist das auf jeden Fall für mich der viel spannendere Wein,
ja,
weil er doch mehr Facetten auch mitbringt irgendwie.
Ja.
Und er hat so eine tolle Würze auch. Also so ein tolles, würziges Bouquet. So richtig kräutrig finde ich eigentlich.
Mhm. Ja, also in dem Fall der Planet Weinwein von Oettinger ist für mich ein sehr cooles Beispiel, um mal so Reifenoten in einem Riesling irgendwie herauszuschmecken und kennenzulernen, um jetzt jemandem zu zeigen, hier, das ist so, danach musst du suchen. Weil es für mich häufig, also wenn, ich habe dir das auch erzählt, wenn ich Gäste da habe oder so, die da interessiert sind, dann mache ich häufig gerne mal entweder verschiedene Qualitäten oder mal einen unterschiedlichen Jahrgang oder sowas auf. Weil das aus meiner Erfahrung für mich und eben für viele andere auch so die beste Art und Weise ist zu lernen, zu sehen, ich habe jetzt einmal einen gereiften Riesling neben einen frischen Riesling getrunken in 2 verschiedenen Gläsern und das möglichst irgendwie vom gleichen Weingut oder der gleiche Wein. Und jetzt verstehe ich, was passiert mit Riesling, wenn er reift. Also für den Otto Normaltrinker, der trinkt halt diese Woche einen Wein, nächste Woche einen Wein und in 2 Wochen weiß er schon spätestens nicht mehr, wie der Wein halt aus dieser Woche geschmeckt hat.
Absolut.
Und dann fehlt immer der Vergleich. Und deshalb, das finde ich ein cooles Beispiel dafür.
Ich habe eine ganz coole Folge mal gemacht mit meinem Freund Steve, das ist der Geschäftsführer von der Barclays Arena. Und da haben wir von Wittmann, ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, welche Lage, 3 verschiedene Jahrgänge aus der gleichen Lage probiert. Und das war auch einfach sehr, sehr spannend zu sehen, wie die unterschiedlichen Jahrgänge sind. Also klar mit der Reifezeit, aber auch mit den unterschiedlichen klimatischen Einflüssen. Das hat super viel Spaß gemacht. Und das ist fast, wenn man sagt, was mache ich Samstagabend mit Freunden? Da kommen Leute zu Besuch. Was mache ich? Also es ist immer die Frage, was koche ich? Aber auch, was serviere ich vielleicht zu trinken? Das ist vielleicht auch ganz spannend, gerade wenn man vielleicht auch Leute hat, wo man gar nicht richtig weiß, was man mit denen reden soll, dann hat man da auf jeden Fall automatisch ein Gesprächsthema eingebaut, mit dem man schon mal 2-3 Stunden rumkriegen kann.
Ja, ja, das stimmt, absolut.
Wenn du die, wir müssen ja den Rotwein probieren, fällt mir gerade ein. Mhm.
Also bis jetzt waren wir alles weiß,
ja,
und sehr deutsch geprägt.
Ja, das absolut. Absolut.
Was ja auch schön ist.
Jetzt, was Schönes. Also ich muss auch sagen, ich liebe deutsche Weine. Und ich finde es auch großartig, dass dieser Patriotismus sich entwickelt hat über die letzten 15, 20 Jahre für deutschen Wein, weil davor war das einfach nicht so. Aber es ist mir auch schon teilweise, gerade was Restaurantkarten angeht, ein bisschen zu Nazi-mäßig geworden. Also ich habe einfach als Konsument Lust, Dinge auszuprobieren. Also ich sehe das wirklich ganz privat als Weinträger. Ja. Und ich habe keinen Bock auf eine Karte, die nur aus deutschem Wein besteht. Ja. Weil das ist so ein... Also wenn jetzt ein... Willi Wichtig wollte ich gerade sagen. Wie heißt denn der noch aus Berlin? Vom Nobel, Hart und Schmutzig. Egal. Wenn die sagen, wir machen nur regionale, saisonale Küche und machen auch nur regionale Weine, was die auch nicht machen, die haben auch Italien und so, aber wenn ein Restaurant das wirklich voll durchzieht, fair enough. Ja. Aber wenn ich irgendwo hinkomme und da ist so ein Nachwuchssommelier, der nur deutsche Weine macht, dann leider wahrscheinlich auch nur junge Jahrgänge hat, weil er gar keinen Zugriff auf alte Jahrgänge hat. Ja. Er also mehr oder weniger nicht den großen Trinkspaß bietet, aber Hauptsache es ist alles deutsch. Aber dann irgendwie Langusten auf der Karte hat oder irgendwie argentinische Rotschwanzgarnelen, dann denke ich immer so, ganz ehrlich, ne? Also dann zieh's auch durch, dann mach auch nur deutsche Gerichte. Also dann kannst du auch Eisbein nur drauf packen oder Schnitzel oder was weiß ich was, das ist ja noch nicht mal deutsch, aber ich finde einfach, das ist eine Bevormundung des Gastes. Ich finde es auch langweilig. Ich finde, die Weinwelt hat so viel zu bieten und zwar nicht nur in Europa, sondern auch in der neuen Welt. Ich finde, man darf einfach nicht außer Acht lassen, was in Übersee auch produziert wird. Es gibt so viele tolle Dinge und sich hinzustellen, zu sagen, in Deutschland gibt es genug guten Wein, muss ich sagen, ja, gibt viel guten Wein in Deutschland, aber eben nicht nur und die restliche Welt hat halt auch viel zu bieten und ich finde es einfach langweilig.
Ja, gehe ich mit. Ich glaube, es ist trotz, also ich glaube, dass bei, oder mein Feedback so, was ich auch online bekomme, ist schon, dass für viele Leute es noch nicht selbstverständlich ist, dass Deutschland absolute Top-Qualitäten und guten Wein macht. Gerade auch, es ist ja immer schwierig, wenn man jetzt sagt, welches Land macht den besten Wein, dann muss man ja eigentlich in dem Preissegment mal schauen, wo die meisten Leute den Wein auch trinken.
Und da findet Deutschland also, nicht statt.
Zu schauen jetzt in der absoluten Spitze, wer macht da den besten Wein, kann man machen. Da ist dann wahrscheinlich Frankreich irgendwie auf Platz 1, aber den Wein, den kann sich ja kein Mensch leisten. Ich glaube aber trotzdem, dass für viele Leute es wirklich noch nicht selbstverständlich ist, dass Deutschland auch echt Top-Weine produzieren kann. Also ich kriege das immer noch häufig mit, dass die Leute sagen, nee, deutscher Wein kann nichts, ist schlecht, nur die Franzosen oder Italiener oder was auch immer, das sind die Weinnationen.
Das stimmt natürlich
nicht. Aus dieser Perspektive, nee, stimmt natürlich nicht, aus dieser Perspektive finde ich es cool, wenn ein Sommelier sagt, okay, ich möchte hier irgendwie ein bisschen die Fahne schwingen für deutsche Weine oder dafür einstehen und den Leuten geile deutsche Weine zeigen. Gleichzeitig gehe ich aber als jemand, ich glaube, wir sehen es halt häufig anders, weil wir wirklich in der Weinbranche drin sind und sehr viele Weine trinken. Und für uns ist dann manchmal was langweilig, was für den normalen Weintrinker vielleicht noch spannend ist oder so. Weißt du, was ich meine?
Ja, also wir sind sowieso, glaube ich, klar, Leute in der Weinbranche sind kein Maßstab, weil denen, glaube ich, bei Wein setzt ein Stück weit das Hirn aus, da ist das Geld einfach so egal. Ne? Also das ist egal, ob die Flasche 15 oder 15 oder 25 Euro kostet, wenn das was Spannendes ist, bist du bereit, das auszugeben. Aber wenn du jetzt sagst, wie kriege ich die beste Preis-Leistung, dann fällt Deutschland einfach häufig raus. Wir haben halt einfach andere Produktionskosten, wir haben anderes Klima und wenn du überlegst, jemand möchte, sagen wir mal, 10 Euro für einen Rotwein ausgeben,
ja,
dann wird Deutschland nie das beste Produkt für die 10 Euro liefern. Weil es immer Frankreich oder Italien sein werden oder Übersee sein werden, die andere Produktionskosten haben, die viel bessere klimatische Bedingungen haben und die im Zweifelsfall auch einfach die besseren oder passenderen Rebsorten angebaut haben. Für 10 Euro kriegst du keinen geilen Spätburgunder, muss man sich nichts vormachen, weil der wird immer, das ist wie mit Handtaschen. Gute Handtasche, wenn du mit deiner Freundin losgehst, Handtasche kaufen, wird immer ein schlechter Tag für dich. Und das ist mit Spätburgunder genau das Gleiche. Unter 30, 50 Euro brauchst du auch gar keinen Spätburgunder kaufen.
Ja, also da gehe ich jetzt, würde ich sagen, teilweise mit. Da teilweise würde ich hier widersprechen. Also bei Rotwein ja, bei Spätburgunder, also ich gehe schon mit, dass du in einem Preissegment von 10 bis 15 Euro da im Ausland deutlich bessere Qualitäten bekommst. Grundsätzlich würde ich, also finde ich es schon immer überraschend bei den Produktionskosten, die wir haben und Kosten vom Land und so weiter und so fort, dass ich für, wenn du jetzt Cool Climate Weißweine nimmst, dass ich das schon eigentlich auch im internationalen Vergleich übersehe alles schon häufig ziemlich gut finde. Also so ein, wie gesagt, so ein Ortswein, wenn du es mit Frankreich vergleichst, sowieso. Da habe ich immer das Gefühl, da zahlt man immer ein paar Euros mehr
für die Qualität. Ist auch so, ja.
Italien, da gibt es ja, also Südtirol und Friaul finde ich auch, gibt es geile Weißweine.
Extrem
aber sonst
gut, ja.
Ist es,
gerade Südtirol, sehr gut.
Genau, ja. Aber ansonsten ist viel, was aus der Toskana kommt und so, ist nicht unbedingt mein Weißweinstil.
Absolut richtig.
Ja.
Toskana kann gar kein, also kann Weißwein, aber dann ist es auch schon sehr teuer. Aber eigentlich können die nicht wirklich, die Italiener bis auf Norditalien können eigentlich nicht wirklich gut Weißwein. Kannst du in Sizilien ein bisschen Grillo kaufen, aber das ganz Günstige kannst du auch nicht trinken.
Was würdest du, also wenn wir es mal konkret machen, jetzt in einem, angenommen wir machen jetzt einen Wettbewerb, der bessere Weißwein für 10 Euro und ich nehme dir jetzt irgendwie einen deutschen Riesling, stelle ich dir hin, was würdest du hinstellen?
Du stellst einen Riesling für 10 Euro hin?
Genau, also in dieser Kategorie 10 Euro. Aus welcher Region kriegt man da eine bessere Qualität? Und für einen Weißwein, oder sagen wir es mal.
Dann kriegst du für 10 Euro wahrscheinlich von einem Weingut aus Baden auch schon ein Burgunder für einen Zehner, zumindest wenn du ihn um den Kirchturm herum kaufst, der mit ziemlicher Sicherheit besser ist als der Riesling für 10 Euro.
Okay.
Glaube ich.
Dann.
Aber natürlich ist Riesling nicht ganz fair, weil das ist natürlich das, was wir wirklich gut herstellen können. Also wenn Deutschland eine Visitenkarte hat in der Welt, ist es der Riesling.
Ja.
Das kann, klar gibt es im Elsass ein paar ganz geile Rieslinge und auch, ich weiß, die Österreicher geben sich Mühe, viele Grüße, aber keiner kommt an deutsche Rieslinge ran. Keine Ahnung, wie es in 30, 40 Jahren mit dem Klimawandel sein wird. Keiner kommt an deutsche Rieslinge ran. Der hat keiner eine Chance. Egal, welche Amerikaner versucht es zu machen, egal wo, die haben keine Chance.
Ja, aber dann bist du ja in Baden, bist du ja wieder in Deutschland. Ich meinte jetzt, wenn du sagst, also in diesem Preis-Leistungs-Thema, jetzt für so ein Cool Climate Weißwein, gibt es da eine Region, wo du sagst, kann man mal ein bisschen ausprobieren, die sind da vielleicht sogar noch besser, was die Preis-Leistung angeht, als Deutschland, weil das finde ich schon
da glaube ich schon, dass wenn du 10 Euro in die Hand nimmst, jetzt muss man natürlich immer gucken, den Handelsweg dazwischen, natürlich ist es klar, wenn du zu Jacques Weindepot gehst, kriegst du für 10 Euro nicht besonders viel, weil die mit so perversen Margen arbeiten, dass der Wein wahrscheinlich 2 Euro im Einkauf kostet. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, zu einem Abweingut guckst und die eine einigermaßen normale Kalkulation ansetzen, dann würde ich schon sagen, dass du, wenn du guckst, was an der Loire im Bereich Sauvignon gemacht wird, glaube ich, kriegst du für 10 Euro schon was. Das kann man natürlich dann wieder nicht wirklich mit dem Riesling vergleichen. Mit Riesling bist du halt raus. Ne? Aber da gibt es, glaube ich, sowohl, ja, Burgund brauchst natürlich für 10 Euro noch nicht mal, da steht und macht noch nicht mal eine die Tür auf für 10 Euro. Aber du kriegst extrem gute grüne Veltliner aus Österreich für 10 Euro. Du wirst auch in Norditalien für 10 Euro Friulano kriegen in sehr guter Qualität. Aber du musst regional dir Qualitäten suchen, die da eben stark sind, wie du das mit Riesling jetzt auch gemacht hast. Aber tendenziell um nochmal zurückzukommen auf das Thema Restaurant, Karten, nur Deutsch. Also ich liebe den Patriotismus. Ich finde gut, dass sich das gut entwickelt hat. Aber anscheinend noch nicht gut genug, weil wenn du siehst, wie viel die großen Weingüter exportieren ins Ausland, wir haben ja schon nur 100.000 Hektar, dann trinken wir auf jeden Fall noch nicht genug deutschen Wein.
Ja.
Also wenn man sieht, dass die 40-50% ihrer Produktion ins Ausland, nach Skandinavien und wohin schieben, dann machen wir hier noch irgendwas falsch.
Ja, aber ist das so? Weil ich habe immer das Gefühl, es wird gar nicht so viel exportiert. Ich meine jetzt mit, die Schweiz ist das andere Extrem. Da war ich jetzt an der Prowein mit der Organisation da für Schweizer Wein und ich finde es sehr spannend. Ich finde es unheimlich spannend, weil man das so selten bekommt, Schweizer Wein.
Was gibt es denn noch? Fondant und Chasselas?
Genau, ja, das ist so das Berühmteste, ja, was man vielleicht noch kennt. Aber die sind halt auch bei den, sag ich mal, bei Pinot Noir und Chardonnay sind die sehr, sehr stark. Und dann haben sie so, ich habe jetzt auf der Prowein einen Sauvignon Blanc aus der Schweiz getrunken. Das war, muss ich sagen, eine der besten Sauvignon Blancs, die ich je hatte. Auch eine ganz eigene Stilistik. Das war so saftig, frisch, aber es war weder eben, bei Sauvignon Blanc hat man, finde ich, immer dieses französische Stilistik und Neuseeländer Stilistik und die sind so komplett unterschiedlich. Und in Deutschland entscheidet sich das Weingut dann entweder für die eine oder die andere. Ist immer so mein Gefühl. Und das war so eine ganz eigene Interpretation dieser Rebsorte. Und es war unfassbar gut. Bist du aber auch dann direkt bei, ich weiß gar nicht, was es war, 70 Euro die Flasche oder so. Also das
okay, halt, aber das ist ja schon eine Hausnummer. Ja. Da ist ja schon, also 70 ist ja schon eine Zahl, wo du sagen musst, wenn du weißt, was im Worst Case die Produktionskosten einer Flasche Wein sein können, und ich glaube, die liegt beim Worst Case, und dann haben sie schon weiße Handschuhe an und pflücken die Beeren einzeln, bei 30, glaube ich, ne?
Ja, aber nicht in der Schweiz. Also in der Schweiz muss er wirklich, da ist ja...
Ist das so?
Also was die an Mindestlohn haben, ist ja, glaube ich, kannst du hier schon leben wie ein König.
Ja gut, dafür zahlen sie auch dreimal so viel Miete wie wir, ne? Und alles ist dreifach so teuer.
Genau, aber deshalb ist es halt gerade
für uns Deutsche. Weiß ich noch von früher aus dem Skiurlaub. Französische Alpen, und wenn wir rübergefahren sind in die Schweiz, ja, aber bloß nicht die Mittagspause dort. Oh, da nee, musst du wieder drüben sein.
Das ist bei uns immer noch so. Wir fahren auch gerne in die französischen Alpen. Und Schweiz, nee, da ist...
Ja, ist hart.
Da kann man mal einen Lift mitnehmen, wenn das in der Skikarte mit drin ist, aber mehr nicht.
Ja.
Nee, aber deshalb ist es halt, sind Schweizer Produkte für alle anderen Währungen immer besonders teuer. Aber was wollte ich sagen? Ach so, genau, die exportieren ein ganzes Prozent. 99% des Schweizer Weins
wird
in der Schweiz konsumiert.
Also, weil sich es kein anderer leisten kann.
Ich dachte, ich höre nicht recht. Das ist ja unglaublich. Und deshalb gibt es wirklich ganz selten Schweizer Wein, weil die das alles selbst trinken?
Na, ich glaube tatsächlich, der Export in Deutschland ist groß. Und ich glaube, er ist auch wichtig, weil Deutschland ist ja auch das Land, was wirklich wie kein anderes Land, das ist ja nicht nur bei Lebensmitteln im Food-Bereich so, unfassbar preisaggressiv ist. Ne? Also die Diskussion, die du über Preise hast in Deutschland, da verzweifeln manche Winzer ja, wenn sie auf den deutschen Markt wollen. Und jemand, der gute Qualitäten produziert und keine Ahnung, was nach Norwegen verkauft, der hat diese Diskussion natürlich da nicht. Ne? Der muss halt nicht nochmal wieder 20 Kisten auf die Palette gratis geben, weil der deutsche Händler das sonst nicht kauft. Der norwegische Importeur sagt, her damit. Das ist, glaube ich, für die schon deutlich einfacher und profitabler.
Ja.
Der deutsche Markt ist schon ein schwieriger.
Ja, ist es.
Also Wenn ich, das sehe ich ja in meinem alltäglichen Geschäft, wenn ich sehe, was ich privat trinke, aber was ich auch eben verkaufe, was der Kunde halt fordert, weil der Endverbraucher eben auch nicht bereit ist, mehr Geld auszugeben, dann, das ist schon, ja.
Sportlich. Ja, man muss, jetzt habe ich meinen Punkt vergessen, was soll ich gerade noch sagen?
Mehr trinken. Und damit kommen wir wieder man zum muss ja trinken, nächsten
ja.
Wein.
Ja, genau.
So, und jetzt haben wir auch mal einen Rotwein.
Ja.
Bei den sommerlichen Temperaturen. Ich war mir gar nicht sicher, ob es überhaupt Sinn macht, einen Rotwein mitzubringen. Aber wenn man jetzt grillen würde, bräuchte man ja auch einen Rotwein.
Ja, bin ich auch dabei. Gerade beim Grillen im Sommer.
Ich trinke auch gerne Rotwein, muss ich sagen.
Vielen Dank.
Ich habe gerade wieder mit jemandem über Verkostung gesprochen und gelernt, dass die professionellen Verkoster doch immer erst den Rotwein probieren und dann den Weißwein.
Wirklich?
Ja, wegen der knackigeren Säure und so.
Mhm.
Witzigerweise mache ich es immer anders. Ob
ja, ich bin da auch eher noch klassisch. Ich hatte jetzt aber auch noch bei keinem Tasting, ob es jetzt einfach so privat bei Leuten aus der Branche ist oder also auch auf der Messe kriegst du eigentlich immer
mit meinem Angebot ja, immer erst Weiß. Ja, ja. Aber ich habe gehört von Profis, viele Grüße, lieber Rudolf, dass sie es immer andersrum machen. Ich habe heute was aus dem Ribera del Duero mitgebracht.
Oh.
Weil wenn man an Spanien denkt, dann denkt man ja meistens in erster Linie an die Freunde aus dem Rioja, die Nummer 1 Region in Spanien. Aber die Nachbarregion, Ribera del Duero, macht eigentlich die viel schöneren Weine für unwesentlich mehr Geld. Sind immer viel filigraner. Das ist von der Bodegas Arrojo. Señorio de Sotillo heißt die Linie. Das ist der Reserva, 100% Tempranillo, 30 Monate im Holz ausgebaut und noch 18 Monate auf der Flasche. Und wahnsinnige 14,5% Alkohol, was echt viel ist, aber finde ich gut eingebunden.
Ja, und welcher Jahrgang ist das? Ist jetzt nicht mega alt.
Nee, ist 17.
Das ist 17, ja. Ist ja mittlerweile, wird auch immer normaler, ne? Also aus Amarone hatte ich jetzt auch schon mal, glaube ich, mit 16,5 oder sowas auf der Messe.
Das haut rein. Oh, das haut rein, tschüss.
Oh, ist richtig, richtig schön jetzt, ein Rotwein.
Geil, ne?
Und der hat auch eine geile frische Säure, muss man wirklich sagen.
Ja, also. Ja, nicht so ein marmeladiges Zeug, ne? Hat schöne Frucht. Hat auch so eine ganz leichte Portnote, finde ich. Hat sowas von diesen gereiften roten Früchten, so ein bisschen eingekochte, ein bisschen Pflaumenmarmelade, so, ne? Ein bisschen Zentes irgendwie. Aber die Säure finde ich auch gut. Hat eine Frische, hat sowas von Zimt und Nelken irgendwie auch, würzig.
Ich finde, die Tannine sind auch für 17 immer noch recht zupackend.
Ja.
So, also der Mund wird trocken, aber jetzt auch nicht auf dem Level, dass man sagt, das ist mir irgendwie zu aggressiv, sondern auch das finde ich irgendwie schon sehr angenehm. Also
ja, ist auch tatsächlich einer meiner Lieblingsrotweine. Und ist ein ganz kleines Familienweingut, ist irgendwie so ein Drei-Mann-Betrieb. Finde ich ja auch immer charmant, wenn da noch alles von Hand gemacht wird und irgendwie noch mit Pferd und Wagen durch die Weinberge gefahren wird. Ist ein bisschen romantisch irgendwie, aber ich finde es schon irgendwie gut. Es ist irgendwie das, was man eigentlich will in Wirklichkeit, ne?
Ja, irgendwie schon. Irgendwie hat Wein sowas. Guter Wein, irgendwie immer noch sowas Romantisches.
Ja, 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 total.
Was ja auch vollkommen okay ist.
Also. Ja, die machen auch einen sehr starken Crianza, der und einen sehr guten Gran Reserva auch. Aber ja, ich habe heute mal eine Reserva mitgemacht. Die anderen probieren wir vielleicht nochmal. Wäre auch mal eine Idee, dass man mal drei probiert. Sehr gut. Du hast gerade Amarone gesagt, wenn du so an Rotwein denkst, was sind so deine Lieblings, was trinkst du so wirklich? Gibt es was du immer wieder trinkst, wo du sagst, oh, da falle ich immer wieder drauf zurück?
Ja, ich habe das auf der Prowein
jetzt. Petrus. Ah, Romane Conti.
Das ist so mein Alltagswein, ne? Ich habe auf der Prowein wieder, was heißt wieder? Ich habe auf der Prowein festgestellt, dass ich da in letzter Zeit, in den letzten Monaten, ein bisschen langweilig geworden bin und mir eben vorgenommen habe, wieder einfach mehr neue Sachen zu probieren, die ich nicht kenne oder wo ich jetzt, was jetzt nicht die Safe Bank ist. Und
man trinkt immer das Gleiche.
Ne? Weil ich festgestellt habe, genau, bei mir ist es und ich versuche mich ja immer so ein bisschen ich sag mal, loszulösen von der Branche. Aber ich bin da so ziemlich, ich glaube, das sind in der Branche einfach so die beliebtesten Rebsorten Weine, dass ich, wenn ich einen Wein aufmache oder bestelle, Riesling, Chardonnay oder Pinot Noir oder Spätburgunder.
Ja.
Und ich, also das sind unfassbar geile Weine und da werde ich auch selten, wenn man so ein bisschen schaut, was man da nimmt, werde ich dann noch selten von enttäuscht. Aber auf der Prowein habe ich wieder festgestellt, du musst immer neue, also auch auf das Risiko hin, dass du jetzt denkst, ja, vielleicht wäre jetzt der Riesling besser gewesen. Einfach auch mal immer wieder neue Sachen probieren.
Probieren.
Und immer offen bleiben. Und es ist auch wirklich auch unfair anderen Regionen oder Rebsorten gegenüber, da praktisch so engstirnig zu sein. Das sind sehr, sehr geile Rebsorten und es sind auch nach wie vor meine Lieblingsrebsorten.
Aber der Markt funktioniert halt auch so, ne? Also in Deutschland, es gibt so viele geile Sachen. Alleine wenn ich an Auxerrois denke, was es für gute Sachen gibt. Mhm. Aber der Deutsche kann es nicht aussprechen, also kauft das nicht. Mhm. Es ist einfach so. Mhm.
Ja. Und bei Südtirol war ich auf der Prowein.
Sehr stark.
Ja.
Also das war wirklich, das kostet halt immer 5 Euro mehr die Flasche, aber ja. Die Qualitäten sind brutal
ja.
gut.
Ja, ja.
Ich war jetzt auch gerade vor 8 Wochen mit meinem Mann in Südtirol und es war so gut. Wir waren beim Wassererhof, und es war spitzenmäßig, auch die Gastronomie spitzenmäßig. Und jetzt von Hamburg aus fliegt ja vergessen, wie sie heißen.
Ich habe den Namen auch vergessen. Aber.
Das ist ja so eine Familie aus Bozen, die sich statt Privatjet eine kleine Airline geleistet hat, die aber nur die Ecken fliegt, wo sie selber hin müssen. Und hatten noch witzigerweise Markus Lanz mit an Bord, mit seinen Kiddies. du kannst besser ein Wochenende mit dem Flieger nach Bozen fliegen, mit Hotel, um da 2-3 Mal essen zu gehen und zurückfliegen. Und es ist immer noch billiger, als in Hamburg in ein Restaurant 2-3 Mal zu gehen.
Ja, ist das so?
Ja, alleine wegen den Weinkalkulationen auch schon.
Ach, ey, in Südtirol ist das auch so.
Auch wie überall. Oh, alles normal. Geil. Da ist die Welt noch in Ordnung.
Geil.
Ja,
ja, das ist, da haben wir uns an dem Abend, wo wir uns kennengelernt haben, auch drüber unterhalten. Das möchte ich auf jeden Fall dieses Jahr mal nutzen, diesen Airline-Service, wo man dann aus Berlin und Hamburg auch zumindest mal eine Kiste oder ich weiß nicht, auch vielleicht auch mehr Wein kostenlos mit einchecken kann.
Sehr, ne? Sehr clever. Der Südtiroler Weinverband hat mit der Airline einen Deal. Die haben immer 4-5 Weingüter in einer Aktion, die sie vorstellen. Und wenn du bei den Weingütern warst und dann Karton mitnimmst, transportiert die Airline dir die gratis nach Hause.
Das ist schon ein Traum. Das ist genau das, was immer nicht geht. Wenn man irgendwo ist und sich denkt, ja, würde jetzt schon gerne da mal was mitnehmen.
Ja, also bei Airline, da habe ich immer eine gute Geschichte. Wir waren vor, echt, das ist schon, keine Ahnung, 10, 15 Jahre her, waren wir in Argentinien und Chile. Und wir waren, wie gesagt, bei Los Vascos und sind zu Catena geflogen nach Argentinien. Und die Leute von Los Vascos meinten dann so, ja, hier eine Kiste für die Leute von Catena, nimm die mal mit, so, ne? Und ich so, okay. Und dann zum Flugschalter gegangen und ich so, ja, ich würde gerne die Kiste Wein aufgeben. Und da saßen da so 2 Muddis und die guckten mich an. Ja, warum? Ja, okay. Also wir kommen gerade vom Weingut so und so, wir würden das gerne damit hinnehmen, das ist ein Geschenk für die. Ja, und? Jetzt würde ich sie gerne aufgeben, damit ich die mit nach Argentinien nehmen kann. Warum nehmen Sie die nicht mit in den Flieger? Ja, weil es 6 Flaschen sind. Ja, aber 6 Flaschen pro Person sind erlaubt. Ich sage, ja, wir kommen aus Europa, da sind nur 100 Milliliter Flaschen erlaubt im Flieger und nur 1 Liter pro Person und die muss in einem Plastikbeutel sein. Nö, hier sind 6 Flaschen pro Person, kein Problem. Da war die Welt noch in Ordnung.
Sehr entspannt.
Das war echt gut, ja. Das war echt gut. Dann saß ich da mit meiner Kiste Wein zwischen den Füßen. Hat keine Sicherung, die musste nicht gesichert werden, gar nicht, hat keinen interessiert. Ja. Das war gut. Was sind die nächsten Projekte?
Also ich bin gerade dabei, seit Anfang des Jahres irgendwie meinen Content nochmal weiterzuentwickeln. Ich habe jetzt, ich glaube gerade auf Social Media ist es wichtig, dass man ja immer am Zahn der Zeit bleibt. Einerseits, wie sich die Plattformen entwickeln und auf der anderen Seite eben auch, also ich entwickle mich weiter. Ich bin ja wirklich als Quereinsteiger, als jemand, als interessierter Weintrinker, aber weit davon entfernt, ein Weinprofi zu sein, habe ich angefangen, Videos zu machen. Und meine ersten Videos waren komplett anders als die Videos, die ich jetzt mache. Und auch jetzt habe ich dann wieder gemerkt, von den Formaten ist es Zeit, das Ganze weiterzuentwickeln. Vielleicht so ein bisschen von der Frequenz runterzugehen. Ich habe im letzten Jahr mit meinem Videografen zusammen Formate entwickelt, die ich sehr gut vorbereiten konnte, die wir dann an einem Tag komprimiert und an zwei Tagen sehr gut produzieren konnten. Und dann hatte ich wieder irgendwie für einen Monat Content. Und ich weiß es nicht, ob das jetzt einfach nur mein persönlicher Anspruch ist oder ob das auch ob ich das machen muss. Aber ich will da jetzt wieder neue Perspektiven reinbringen und einfach.
Hast du denn genug Weingüter, die mitmachen wollen? Oder müssen wir noch mal ein bisschen trommeln, liebe Weingüter?
Grundsätzlich bin ich ja schon in der glücklichen Lage, dass ich praktisch immer genügend Anfragen habe, um dann auch da noch auswählen zu können, zu sagen, das macht jetzt Sinn, das macht keinen Sinn.
Was fehlt dir denn? Sollen wir auf die Suche mal gehen? Sollen wir mal einen Aufruf starten?
Mir fehlt eigentlich nichts. Mir geht's vor allem darum, also was Kooperationen angeht, gerne natürlich jeder.
Champagner immer gerne
genommen. Genau.
Champagner.
Jeder, der da Interesse hat.
Liebe Freunde von Romane Conti und Petrus, wenn ihr Interesse habt, meldet euch sehr, sehr gerne.
Dass ihr eure Brand mal ein bisschen nach vorne bringt.
Ja, da muss ja auch mal aufgemöbelt werden.
Ja. Nein, also was das angeht, gerne natürlich melden. Mir ist immer wichtig, dass dann am Ende auch eine spannende Story erzählt werden kann und das irgendwie Sinn macht für beide Seiten. Aber da nehme ich mir auch gerne die Zeit. Wenn ich so sage, ich will den Content weiterentwickeln, dann ist es wirklich eher zu schauen, wie kann ich von der Reichweite her oder für meine bestehende Community, wie kann ich irgendwie noch mehr Mehrwert liefern und gleichzeitig die Videos spannender machen, unterhaltender machen und so. Und das ja, da habe ich viel, viel drüber nachgedacht, gebrainstormt in den letzten Monaten und bin da gerade dabei, eben viel Neues auszuprobieren. Und es macht Spaß. Das ist jetzt aktuell so das Thema, was mich am meisten beschäftigt. Und dann wird es in diesem Jahr auch dahin gehen, dass ich schaue, dass ich zumindest mal ein Projekt, was keine Kooperation ist, sondern was irgendwie so ein weiteres, ob es jetzt irgendwie ein eigener Wein ist oder eine Firma in der Weinbranche, die vielleicht gar nichts mit meinem Content zu tun hat, aber was sich jetzt so ergibt durch Kontakte, durch Gespräche, die ich habe, dass ich da noch ein eigenes Projekt starte. Weil das, muss ich sagen, ist so langfristig oder war das von Anfang an mein Plan zu sagen, ich fange an mit diesen Videos, ich möchte die Leute dafür begeistern, ich möchte eine Reichweite aufbauen und irgendwann, das ist jetzt sicherlich noch ein paar Jahre hin, aber möchte ich auch in der Lage sein zu sagen, jetzt muss ich nicht mehr irgendwie jeden Tag ein Video machen oder Content machen, sondern jetzt kann ich auch entspannt mehr oder weniger anonym auf der Couch sitzen oder eben in meinem Büro ganz normal in meinem Geschäft nachgehen und trotzdem einen Mehrwert für meine Kunden bieten und dann aber als Unternehmer irgendwo angekommen zu sein. Das ist so das langfristige Ziel und deshalb möchte ich mich da nach und nach von den Kooperationen hin entwickeln zu eigenen Projekten.
Also du denkst quasi jetzt schon Richtung Rente. Sehr, sehr gut.
Ich glaube, Rente ist es nicht. Rente ist es nicht, aber ist ganz, ganz interessant, weil, also ich würde schon sagen, dass ich nicht unbedingt der Typ bin, ich muss jetzt nicht unbedingt immer so im Zentrum stehen oder vor der Kamera sein. Mir machen die Videos Spaß und mir macht es vor allem Spaß, wenn ich halt so ein Video produziere, wo ich dann am Ende stolz drauf bin, weil da hast du irgendwie sowas Vorzeigbares und dann kriegst du auch noch Feedback darauf. Das ist schon echt cool. Aber trotzdem würde ich es definitiv eintauschen für den gleichen Spaß an der Arbeit, wo ich jetzt eben nicht mit meinem Gesicht da irgendwie für hantiere.
Mhm,
also, ja. Und das ist jetzt für die nächsten Jahre noch kein Thema, aber irgendwann würde ich da gerne hinkommen.
Was war denn heute dein Lieblingswein?
Oh, das ist jetzt
Feel free, ne? Also.
Also, jetzt spontan aus dem Bauch heraus war es für mich der Raumland. Schaumwein. Ich trinke sehr gerne Schaumwein. Ich fand alle Weine wirklich gut. Und ja, aber der Raumland Schaumwein war für mich heute.
Und wenn du, ich weiß nicht, ob du gerne Musik hörst, wenn du jetzt bei dem Raumland-Wein an Song denken müsstest, ne?
Boah, das ist echt.
Ja. Ich gestehe, normalerweise bereite ich die Leute auf die Frage vor, aber.
ich höre sehr gerne Musik.
Ja.
Also es muss irgendwie. Da könnte man jetzt in so viele Richtungen denken, ne?
Es muss schon was Kraftvolles wahrscheinlich sein, ne?
Es muss was Kraftvolles sein. Es muss, ich finde, es müsste eigentlich auch was sein. Dafür kenne ich mich vielleicht ein bisschen zu wenig aus, was vielleicht die Story dahinter auch symbolisiert. Also, dass man sagt, das ist ein jemand, der was Neues geschafft hat in der Branche. Ja, lass mich mal überlegen. Gerade ist einfach nur so ein tanzender Affe in meinem Kopf.
Kein Problem. Bei tanzender Affe denke ich an Peter Fox.
Also, jetzt hast du Peter Fox genannt. Jetzt muss ich natürlich dran denken. Aber Peter Fox mit Alles neu ist jetzt, das ist nicht mehr Raumland von heute. Raumland ist heute eine anerkannte Marke auch.
Absolut.
Aber die Geschichte von Raumland zu sagen, ich gehe, also und genauso wie Peter Fox, den ich wirklich als Musiker extrem schätze, der aus Seed, ich habe neulich mich da mit der Story beschäftigt, gesagt, also Seed hat irgendwie eine kreative Pause gemacht, Peter Fox wollte ein Album für, glaube ich, irgendeinen anderen Künstler machen, produzieren, was dann nicht geklappt hat, und dann hat er gedacht, okay, dann mache ich es für mich als Solo-Künstler. Macht dieses eine Album. Jeder Song da drauf wird ein Hit, oder fast jeder. Also wirklich so Songs im anderen Stil mit Instrumenten, aber trotzdem Rap und so. Und dann lässt er irgendwie 10 Jahre wieder nichts von sich hören. Und jetzt hat er wieder was gemacht. Aber das finde ich schon echt beeindruckend. Und der Song, ich sag mal, Alles neu, hat, das ist irgendwie so, der hat Kraft, der hat das transportiert vielleicht auch so ein bisschen diese Bubbles. Und,
ja, finde ich auch.
Passt vielleicht einigermaßen zu dieser Geschichte von Raumland, die gesagt haben, warum können wir nicht in Deutschland auch sehr hochqualitativen Schaumwein machen?
Bin ich sehr gut hergeleitet. Da muss ich doch sagen, liebe Weinnasen, Alles neu von Peter Fox, ab sofort auf der Spotify-Playlist.
Unbedingt.
Und ja, das ist heute die mit fast 2 Stunden, 1 Stunde 50 hier ungefähr, die längste Folge, die wir je gemacht haben. Wir schneiden ja im Grunde genommen nichts raus, außer die 65 mal DHL-Pakete für die Nachbarn und 5 Feueralarme.
Ganz auch, wenn ich habe sehr lange Antworten gegeben, wenn da was rausgekürzt werden muss, bin ich da ganz schmerzfrei.
Die Weinnasen hören das im Auto, die sollen sich ruhig mal ein bisschen Mühe geben, und die, ich glaube, die Kaulitz-Zwillinge sind auch nicht immer unter 2 Stunden, von daher können wir das auch sein. Man muss sich hohe Ziele setzen.
Sehr gut.
Ja, ey, vielen Dank, das war eine sehr schöne Folge, sehr viel Spaß gemacht, lauschiger Nachmittag hier in Hamburg.
Absolut.
Liebe Weinnasen, wir hören uns in einigen Wochen wieder, und wir trinken jetzt noch die Reste, glaube ich, aus und fallen dann besoffen übereinander her, und hast du noch Fragen?
Nee, ich danke dir, es hat wirklich Spaß gemacht. der dritte Podcast, bei dem ich hier zu Gast war, und das war wirklich cool. 2 Weine von dir, die haben echt Spaß gemacht.
Sehr nice, ja, ich danke dir auch für die Zeit und die Aufmerksamkeit, und wir hören uns in 4 Wochen wieder, und bis dahin sagen wir beide tschüss.
Ciao, ciao.
So, liebe Weinnasen, das war es mal wieder mit Halbtrocken, und ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß wie ich. Abonniert den Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr ihn hört. folgt uns auf Instagram und Facebook, liked und kommentiert unsere Beiträge, hört unsere Spotify-Playlist und selbstverständlich schreibt uns eure Wünsche per E-Mail an mail@halbtrocken.rocks. Und auf www.halbtrocken.rocks könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren. Warum macht das Sinn? Weil wir dort exklusiv und nur für Newsletter-Abonnenten spezielle Gewinnspiele veranstalten. Also sofort in den Newsletter eintragen. Keine Sorge, wir spammen euch nicht voll. Maximal einmal pro Woche schreiben wir euch was. Also bis kommenden Donnerstag. Cheers, euer Timo.